Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 102 und dem Thema Der Mond.
Jenny, Elena, als waschechter Skorpion und aller Seelenkind, was ich ja immer wieder gerne betone, war ich schon immer von der Nacht und ihrer Dunkelheit fasziniert. Damit offenbare ich wohl kein Geheimnis, denke ich.
Nö.
Ja, ich hab's mir gedacht. Gerade das Beisammensein am Abend oder halt etwas später, ob auf Familienfeiern, in trauter Zweisamkeit mit Kerzen, einer Kanne Tee oder einem Glas Wein oder im Garten oder sonst wo am Lagerfeuer, waren und sind für mich oft unvergessliche Momente. Wenn ich an meine Kindheit zum Beispiel zurückdenke, auf dem Campingplatz, ob das Osterfeuer oder Feuertonne haben wir auch gerne eine Zeit lang gemacht, aber auch kirchliche Erlebnisse, so wie Osternacht oder die Christmette, das waren so Momente, die Nacht und den Abend, die Dunkelheit für mich immer mit einem gewissen Zauber und einem Mysterium versehen haben. Und auch der Mond und die Sterne auch als sanftes Licht hatten immer eine besondere Anziehung auf mich. Und als Kind war ich mit dem Mond quasi befreundet. Zumindest habe ich das ernsthaft geglaubt.
Echt?
Ja.
Ach, ist
denn, wenn wir von irgendwelchen Familienfeiern zum Beispiel nach Hause gefahren sind und es schon dunkel war, war ich immer ganz fasziniert. Ich saß auf dem Rücksitz natürlich mit Kindersitz und schaute aus dem Fenster und war ganz fasziniert, wenn wir fuhren, dass der Mond scheinbar sich mitbewegte.
Oh.
Und wenn wir an der Ampel stehen blieben, er auch stehen blieb, um unseren Weg zu beleuchten und mich zu beschützen.
Oh,
deswegen war ich fest davon überzeugt, dass der Mond mit mir auch befreundet ist.
Oh, ist das niedlich.
Ich habe also schon eine ganz lange Beziehung und damals auch scheinbar intensive Beziehung, so ganz genau erinnere ich mich nicht mehr. Aber auch heute noch finde ich den Mond und auch wirklich ganz egal, ob Vollmond oder Mondsichel, ob mit Wolken oder ohne, ob Supermond, Erdbeermond oder was es auch alles gibt. Ich finde, es ist einfach unglaublich schön, wenn man im Mondschein irgendwie auch nochmal spazieren geht, auch über den Friedhof mal spazieren geht, das mag ich auch gerne. Wie ist denn das bei euch? Ich meine, bei dir muss ich ja fast gar nicht fragen, Elena.
Also für mich hat das tatsächlich was sehr Beruhigendes, dieses Licht. Das ist so was Sanftes und ja, natürlich dieses Geheimnisvolle und ein bisschen Düstere vielleicht manchmal auch, aber ich finde, das hat so was ganz, also es bringt mich echt runter tatsächlich.
Ich finde das auch super faszinierend und das finde ich ist auch das Schöne dann am Sommer, dass du echt lange sitzen bleiben kannst. Draußen ist es schon dunkel und dann hast du so ein paar Lichter an und dann guckst du in den Mond und klar auch die Sterne. Ich finde das immer mega. Also ich könnte da stundenlang sitzen bleiben.
Ja, geht mir genauso. Also ich finde es nach wie vor richtig, richtig toll.
Eine coole Monderinnerung habe ich auch noch und zwar auf der Skifreizeit. Jenny und ich waren ja in einer Klasse, deswegen wird sie die Erinnerung vielleicht auch noch haben. Da sind wir mit... Nee, ich glaube, die ganze Klasse, da gab es nämlich eine Mondfinsternis.
Ach,
und das war in Österreich und es lag halt damals noch richtiger hoher Schnee. Und dann sind wir extra früh raus, spät raus, muss ja spät dann gewesen sein wahrscheinlich. Auf jeden Fall haben wir dann, nee genau, ich weiß, wir haben eine Nachtwanderung gemacht, so war das. Und dann war eben diese Mondfinsternis und dieser ganze Wald war in so ein orange-rotes Licht getaucht, weil das natürlich vom
cool,
Schnee reflektiert hat.
Ja, sicher.
Das war so surreal, aber so toll. Also das ist für mich, kannst du dich da auch noch dran erinnern? Du guckst gerade so ein bisschen.
Ich kann mich da leider nicht mehr so dran erinnern. Du hast das letzte Mal auch schon erzählt und dann habe ich so gedacht, ich kram in meinem Hirn, aber irgendwie.
Oder hast du da einfach wie immer geschlafen, Jenny?
Nee, ich war wahrscheinlich schon mit dabei.
Naja, geistig scheinbar nicht.
Ja, doch, du warst dabei. Also ja. Das ist die ganze Stufe oder unsere Klasse, ich weiß das. Auf jeden Fall haben wir eine Nachtwanderung gemacht. Und da war eben diese Mondfinsternis und das war sowas Besonderes. Und also es war ganz irre, dieses Erlebnis.
Aber Mond und Schnee finde ich auch, das ist nochmal eine besonders coole Kombination. Ja. Mag ich auch richtig gerne.
Finde ich auch.
Ja.
Ich finde das halt mega, wenn du auch manchmal morgens noch so den Mond hast und dann ist der so riesig. Das finde ich auch irgendwie mal so faszinierend.
Ja, ich habe den Mond als Kind früher, wenn man hat ja auch vom Mann im Mond gesprochen, ne? Das war ja so ein Ding. Und ich habe mir den dann auch immer so ganz genau angeguckt und habe gedacht, ja, das sieht schon aus wie so ein Gesicht. Ja. Und es hat schon was. Also es hat auch so ein bisschen meine Fantasie immer tatsächlich angeregt. Mehr als jetzt zum Beispiel, das dürfte auch natürlich niemanden überraschen, die Sonne.
Mhm. Ja. Die Geschichte von Mann im Mond war, glaube ich, die einzige Geschichte, die meine Oma Moll mir erzählt hat. Ja, auch immer wieder.
Ach.
Also daran erinnere ich mich zumindest.
Ja.
Das andere habe ich dann scheinbar vergessen, aber das ist eine Geschichte, an die ich mich wirklich intensiv erinnern kann, dass sie das mehrmals auch erzählt hat. Aber dazu kommen wir später vielleicht noch.
Ja, ich denke mal.
Würdet ihr denn gerne auf den Mond reisen, wenn ihr das könntet?
Boah, nee, ich glaube, das wird das Mysterium kaputt machen.
Ja, glaube ich. Also,
das ist ja dann auch nur so ein Haufen von Asche oder so, Staub oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich. Keine Ahnung. Also, ich, ambivalent bin ich da.
Mich würde eher die Reise dahin abschrecken, ne?
Ja.
Das ist halt so eine Sache. Andererseits hast du natürlich dann auch diesen Blick auf die Erde und.
Das stimmt auch wieder, ja.
Ja, ich
weiß. So einen Erdenaufgang vom Mond zu sehen, ist, glaube ich, schon auch eine coole Sache.
Ja, glaube ich auch. Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann du denn?
Also grundsätzlich schon, wenn die Reise nicht so krass und gefährlich wäre und wenn man da nicht irgendwie.
Ja, du brauchst ja voll krasse Voraussetzungen.
Ja, eben, genau.
Also das ist klar.
Ist ja für uns eh nicht realistisch.
Wir sind mit unseren Brillen, glaube ich, ja auch schon raus, oder?
Ich glaube, wir sind mit allem raus.
Hallo, meine Fitness ist ja wohl legendär.
Du kannst es mit Katy Perry machen.
Ja, toll.
Ich wollte gerade sagen, außer finanziell könnte ich mir das natürlich leisten, aber anderes Thema. Nee, aber grundsätzlich, das könnte ich mir auch krass vorstellen, dass du da stehst und wirklich diesen Blick dann auf die Erde zurück hast. Das ist schon.
Ja, ja, ich bin da auch hin und her gerissen. Ja, hat was, aber so das aus der Ferne sehen zu können, ist auch schön. Ja.
Eigentlich, glaube ich, sogar noch schöner, als wenn man wirklich drauf ist.
Mhm. Mhm. Glaube ich auch, ja. Wir bleiben hier.
Ja.
Wir haben wahrscheinlich eh keine Wahl.
So, und wo wir jetzt schon mitten im Thema sind, meine Frage heute, was ist der Mond?
Jenny hat eine Frage.
Ja, der Mond ist derzeit.
Der Mond ist derzeit. Das ist schon richtig, ja. Trau deiner eigenen Formulierung.
Der Mond ist der derzeit einzige bekannte natürliche Satellit der Erde. Weil die Trabanten anderer Planeten des Sonnensystems im übertragenen Sinn meist ebenfalls als Monde bezeichnet werden, spricht man zur Vermeidung von Verwechslungen vom Erdmond.
Durch Loriot ist ja bekannt der nicht existierende Venusmond Tetra zum Beispiel.
Ja, und andere Planeten haben ja sehr viel mehr Monde, ne? Also der Saturn mit seinen, glaube ich, 22 oder was es ist und so weiter, ja.
Genau, also der Erdmond. Und der Mond ist mit einem Durchmesser von etwa 3475 Kilometer, also sowas, was man sich wieder absolut nicht vorstellen kann, der fünftgrößte bekannte Mond des Sonnensystems. Er ist so groß, dass im Verhältnis zu seinem Planeten, also zur Erde, er sogar der größte Mond ist. Das Aussehen des Mondes, seine Lichtgestalt variiert im Laufe seines Bahnumlaufs und durchläuft die Mondphasen. Da gehe ich einmal näher drauf ein. Und zwar gibt es ja unterschiedliche Mondphasen. Den Neumond, der Mond läuft da zwischen Sonne und Erde durch, verdeckt wegen seiner Bahnneigung die Sonne aber meist nicht. Dann gibt es den zunehmenden Mond. Das sehen wir ja am Himmel immer als Mondsichel, westlich am Abendhimmel. Das finde ich übrigens auch immer so schön, wenn man dann da nur so eine feine Mondsichel hat.
Ja.
Ich kann irgendwie gar nicht sagen, was ich cooler finde, weil Vollmond finde ich auch immer sehr faszinierend.
Die Buchstabenregel, wie man erkennt, was abnimmt, was zunehmender Mond ist, kennt ihr? Z so geschrieben, also ja. In Schreibschrift, vereinfachte Ausgangsschrift, ist zunehmend und A, weil der Bogen, der Bauch dann auf der linken Seite ist, abnehmend.
Ah, check, check. Genau, und ich habe ja gerade schon erzählt, der Vollmond, da ist nämlich die Erde steht zwischen der Sonne und dem Mond, ohne oder eben auch mit Mondfinsternis. Den abnehmenden Mond mit dem A, mit dem Bauch, ist eine Mondsichel östlich am Morgenhimmel sichtbar oder ein zunehmender und abnehmender Halbmond. Wird auch Dichotomie genannt.
Und ich glaube, das ist auch das, was den Mond so spannend macht, im Gegensatz zur Sonne, weil er sieht halt immer anders aus. Er verändert sich in seiner Größe, in seiner Form.
Ja, und da hat man auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass er lebt, finde ich. Ne?
Ja, genau, deswegen finde ich das nicht so abwegig.
Wie so ein Lebewesen, weil bei der Sonne, sie ist nur tagsüber da, nachts ist sie nicht zu sehen, aber beim Mond, dadurch, dass er nachts halt immer schon anders aussieht, finde ich, hast du irgendwie das Gefühl, er verändert sich.
Hat vielleicht auch ein bisschen zur Mythen- und Märchenbildung beigetragen, um schon mal ein bisschen
Spoiler-Alarm.
Spoilern.
Ja, natürlich hat der Mond auch Einfluss auf unser Leben. Die Gravitation des Mondes treibt auf der Erde die Gezeiten an. Dazu gehören nicht nur Ebbe und Flut in den Meeren, sondern auch Hebungen und Senkungen des Erdmantels.
Das finde ich schon krass, dass er diese Macht hat.
Finde ich
also
auch.
Ja, immer wieder faszinierend.
Ja, völlig verrückt sich auch, dass irgendwie, das sind so Dinge, das kann man sich einfach nicht vorstellen, weil man denkt sich so, wenn sich der Erdmantel hebt, müsste man das doch irgendwie merken, dass man irgendwie so mal stolpert oder so. Ja, durch die Gezeiten frei werdende Energie wird der Drehbewegung der Erde entnommen und der darin enthaltene Drehimpuls dem Bahndrehimpuls des Mondes zugeführt. Dadurch verlängert sich, das finde ich auch völlig irre, dadurch verlängert sich gegenwärtig die Tageslänge um etwa 20 Mikrosekunden. Ich meine, klar, 20 Mikrosekunden pro Jahr ist halt nix, aber irgendwie fand ich das trotzdem crazy.
Cool, ja.
Und in ferner Zukunft wird die Erdrotation an den Mondumlauf gebunden sein und die Erde wird dem Mond immer dieselbe Seite zuwenden.
Ja, man sieht ja auch die Mondseite, auch nur die eine.
Ja.
Also die Hinterseite, Backside of the Moon, ist nicht zu sehen. Außer für die, die hinterm Mond leben. Aber dazu gehören wir nicht.
Was wohl? Siehst du? Also wenn ich auf den Mond fliegen würde, dann könnte ich auch auf die andere Seite gehen und dann würde ich endlich die ganzen Mondmännchen da hinten sehen.
Stimmt, genau. Oder Benjamin Blümchen Station mit den Hunden.
Ja, oder so.
Genau. Was ich am Mond auch noch... Oder was ich zumindest so mit dem Mond verbinde, ich finde, er ist so das Eingangstor ins Universum. Also wenn ich mich daran erinnere, wie wir letzte Folge über die Sonne gesprochen haben, über diese immense Größe und natürlich die anderen Planeten, die von uns aus ja noch bis zu ihr dazwischen liegen und sowas. Aber der Mond ist natürlich erstmal klar ganz nah dran, aber der ist noch irgendwie... etwas, was man sich vorstellen kann. Ich meine, klar, jetzt war der Mensch auch schon auf dem Mond und sowas, aber das ist irgendwie noch so eine vertraute Nähe. Und alles, was ja schon dahinter liegt, also selbst Mars ist ja schon in so einer Weite, wo du so denkst, okay, und alles hinter Mars oder dann auch zur Sonne hin und alles über unser Sonnensystem hinaus sowieso ist einfach so krass, dass das, also für mich, das sprengt immer so meine Vorstellungskraft.
Ich meine, Mars und Venus kann man ja ab und zu mal sehen, ne? Also gerade Venus hier im Morgenabendstern.
Ja.
Aber das ist ja dann auch schon so ein winziger Punkt. Ne? Also das ist dann so unbegreiflich irgendwie. Ne? Und der Mond, da erkennt man ja schon ein paar Details.
Genau.
Das ist, ne, also macht ihn vertrauter irgendwie.
Genau, ne? Finde ich auch. Also der ist so unser Anknüpfungspunkt, finde ich, in diese Weiten des Universums.
Ja, und das, was man natürlich als erstes am Abendhimmel sucht, ne? Bevor man irgendwelche Sterne sucht, guckt man immer, wo ist der Mond.
Ja.
Und vielleicht auch, ist es jetzt gerade Vollmond, abnehmender Mond, zunehmender Mond.
Ich habe als Hintergrund auf meinem Handy, ich habe es gerade entsperrt, nämlich auch immer live mit NASA-übermittelten Daten den Mond in seiner Phase als Hintergrund und die Sterne, die sich dahinter drehen, ne, damit ich immer weiß, wann ich schlecht schlafe.
Das finde ich auch cool.
Aber bist du davon beeinflusst? Merkst du das wirklich?
Ja, total. Echt? Also nicht mehr so schlimm wie früher. Als Kind war das ganz krass tatsächlich. Und Neumond ist schlimmer als Vollmond tatsächlich.
Aha. Ja. Hast du das auch, Jenny?
Nein, ich kann immer gut schlafen.
Das liegt in der Familie aber auch.
Aha, interessant.
Ja.
Mhm. Ja, stimmt, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, dass natürlich der Mond auch unseren Schlaf beeinflussen kann.
Ich meine, jetzt weiß ich es halt, weil ich immer aufs Handy gucke, wobei das ist so im Hintergrund, ich nehme das gar nicht mehr bewusst war. Aber früher war es wirklich so, boah, da habe ich mich gefragt, warum hast du denn so schlecht gepennt und gucke auf den Kalender her, Neumond oder Vollmond.
Ach, krass.
Ja. Dazu werde ich vielleicht später auch noch was sagen.
Und okay. Ganz egal, ob die Rollläden unten waren und es ganz dunkel im Raum war oder nicht. Ne? Also das ist davon völlig unabhängig.
Ja. Aber hast du das denn, Ida?
Ich glaube nicht. Ich habe manchmal so Phasen gehabt, wo ich dachte, jetzt hast du wieder schlechter geschlafen. Liegt das vielleicht daran? Aber ich glaube nicht. Nee.
Ihr seid einfach so unempfindlich.
Ja, ich bin da wirklich recht unempfindlich, zum Glück. Also,
nee. Egal.
Keine echte Prinzessin, sag ich da nur.
Die Erbse würde ich sowieso nicht merken. Und da mache ich auch direkt weiter. Und zwar gehen wir einmal einen Schritt zurück zu unserem Märchen, das wir euch in der Märchenstunde eingelesen haben. Und das Märchen war Der Mond von den Brüdern Grimm. In den Kindern auch noch Hausmärchen steht es ab der 7. Auflage von 1857 an Stelle 175 und basiert auf Heinrich Pröhles Das Mondenlicht, aus dessen Sammlung Märchen für die Jugend von 1854, Stelle 39. Der Märchenforscher Hans-Jörg Uther schätzt heute ein, dass Pröhle den Text, wie so manchen anderen, erfunden hat. Doch gerade dessen heute überholte mythologische Herleitungen interessierten Wilhelm Grimm. Und er schmückte die Vorlage etwas aus, besonders die tanzenden Zwerge im Mondlicht, die dazu kamen.
Naja, so krass ausgeschmückt, das steht ja eigentlich nur in so einem Nebensatz, ne?
Ja, also die Grimms haben auch ein bisschen gekürzt. Ich habe den Originaltext hier mal mitgebracht. Mhm. Also der erste Satz fängt bei Pröhle so an. In der Landschaft Schnorwitz sind die Leute zu spät gekommen, als der liebe Gott die Sonne, den Mond und die Sterne verteilte. Sie dachten, das Beste käme zuletzt. Allein sie hatten sich geirrt, denn sie bekamen keinen Mondenschein.
Das hört sich ja für mich schon an wie so ein Schwankmärchen.
Ja, genau.
Ne? Finde ich
ja.
Total. Auch ja. Mit Schnorwitz, das ist schon ja. So, also ja. Wieder ein bisschen dümmlich.
Das ja. Stimmt, genau. Und eben an der Umformung durch die Grimms liegt es, dass es eben so mythologisch wirkt erst. Es war im Urtext eben nicht so, wie man schon in einem ersten Satz gehört hat oder in den ersten Sätzen, weil Grimm ja auch im Petrus da so eine Odinsgestalt gesehen hat. Wir haben das ja schon mal gehabt, dass die Grimms da auch gerne mal zweifelhafte mythologische Sachen in Texten fokussiert haben, die da eigentlich gar nicht sind. Mhm. Ja, wie die Jenny gerade so schön gesagt hat, wurde das Märchen wahrscheinlich von Pröhle erfunden. Er hat sich das ausgedacht. Ich finde aber ganz gut so von der sprachlichen Gestaltung ist es nicht so der Märchenton, wie wir gehört haben. Aber so vom Inhalt, finde ich, hat er sich da schon so orientiert, dass es glaubhaft mythologisch klingt. Zumindest für mich. Oder wie habt ihr das empfunden?
Ja, also ich fand, mich hat das halt total wieder an Kohlestrohhalm und Bohne erinnert, wo dann genau. Am Ende rauskommt, und so hat die Bohne ihre Naht, da hatten wir in unserer Schwank- und Unsinnsfolge.
Genau, eine etiologische Erzählung.
Genau. Oder was Jenny auch mit der bei den Tiermärchen, mit dem afrikanischen Märchen und der Hyäne hatte.
Genau.
Und so, das fällt für mich voll da rein. Und
das borstige Rückenfell war das, ne?
Ja. Mhm. Genau. Ja, genau. Oder mit der geklauten Sonne letzte Mal.
Ne? Ja, genau. Und das fand ich, also ich fand es auch schlüssig, muss ich sagen.
Deswegen gibt es halt eigentlich keine wirklichen Varianten außerhalb der Grimmschen, die wir euch eingelesen haben. Und ich habe mir gedacht, ich stelle euch stattdessen drei Bücher vor, in denen es ganz viele tolle andere Mondmärchen und Geschichten gibt.
Aber jetzt noch eine ganz doofe Frage. Dann ist das doch eigentlich ein Kunstmärchen, das von den Grimms wieder zu einem Volksmärchen gemacht wurde?
Genau, ja. Wie bei Schneeweißchen und Rosenrot zum Beispiel. Ja. Ja. Und zwar das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, wurde von einer alten Bekannten herausgegeben, nämlich Sigrid Früh. Hatten wir ja schon häufiger mal, unter anderem in unserer Frauenfolge und immer mal wieder zwischendurch. Das Buch heißt einfach Der Mond, Märchen, Brauchtum, Aberglaube und ist bei Stendel 1999 erschienen und die Märchen und Brauchtümer und Aberglaubengeschichten sind passenderweise und ganz klug, finde ich, nach den Mondphasen geordnet. Also da gibt es Märchen und Brauchtum, Aberglauben zum Neumond und so weiter und so fort. Dann kann man wirklich, je nachdem, in welcher Mondphase man sich gerade befindet, auch dann passend da etwas lesen. Das fand ich echt klug organisiert. Dann gibt es aus der schon häufiger mal erwähnten und in der Tiermärchenfolge auch etwas genauer besprochenen Reihe bei Königsfurt Urania ein Buch Märchen vom Mond, herausgegeben von Norbert Stark. Da ist die Aufteilung anders. Da gibt es einmal einen Themenblock von Tieren und dem Mond, dann von Mädchen, Frauen und dem Mond, als drittes von Jungen, Männern und dem Mond und als viertes von Sonne, Stern und dem Mond am fernen Himmelszelt. Wie gesagt, bei Königsfurt Urania erschien im Jahr 2017. Das ist auch, glaube ich, sogar noch erhältlich, wenn ich nicht irre. Aber kann man auch sonst gebraucht eigentlich ganz gut kaufen. Das dritte ist streng genommen kein Märchenbuch, obwohl die meisten Geschichten und Sagen und Legenden und Mythen einen märchenhaften Charakter haben. Das heißt auch einfach Mond, Geschichten aus aller Welt, herausgegeben und neu erzählt von Christine Brandt. Die Ausgabe, die ich habe, ist aus dem Unionsverlag 2018. Das hat also, die haben alle drei ein schönes Cover, aber dieses dritte hat eben ein besonders schönes Cover, wo ein Mann mit Zylinder und Gehstock auf einem Baumwipfel steht vor dem großen Vollmond und dem Nachthimmel. Und das ist wirklich schön. Und die Geschichten, ich bin bei Märchen oder Geschichten, die irgendwie nacherzählt, neu erzählt werden, wenn das draufsteht, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil das nicht immer gut sein muss. Aber sie hat einen ganz tollen Stil gefunden, das zeitgemäß und trotzdem zauberhaft zu machen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, was ich wirklich jedem nur empfehlen kann. Die Geschichten, die da drin sind, auch zum Teil archäologische Sachen, regen wirklich zum Nachdenken an. Das sind wirklich Geschichten aus aller Welt, wo man am Ende nach der Lektüre des Buches ein wirklich umfassendes, fast allumfassendes Bild des Mondes rund um den Erdball hat. Und das finde ich richtig, richtig toll.
Finde ich total spannend, weil das ging mir bei Sonne auch schon so. Und mit Mond einmal mehr, das etwas ist, was ich mit Märchen eigentlich nie in Verbindung gebracht hätte. Also ich kannte das Märchen Der Mond von den Grimms nicht, obwohl ich die Märchenbücher von denen auch zu Hause hatte. Aber irgendwie kann ich mich nicht bewusst dran erinnern. Ich weiß, dass es so ein Bild vom Mond in meinem Buch gibt. Das fand ich auch mal schön, aber das war nie so, dass ich mich jetzt wirklich bewusst dran erinnern kann, dass ich das gelesen hätte. Und ansonsten wäre mir auch jetzt kein Märchen eingefallen, abgesehen vielleicht von den sieben Raben, wo der Mond auftaucht, das hatten wir in der letzten Folge auch angesprochen. Aber ansonsten, dass das so eine starke Rolle spielt, nee, hätte ich nicht erwartet.
Jenny, wie ist das bei dir? Hast du irgendwie eine Märchenverbindung zum Mond gehabt?
Nee, absolut nicht. Also Peterchens Mondfahrt, ja, klar.
Das ist die Ausnahme.
Das schon, aber ansonsten kann ich mich ehrlich gesagt auch an kein Mondmärchen jetzt gerade so spontan erinnern. Und das von den Grimms, das kannte ich auch nicht. Mhm.
Bei mir ist das, wie fast immer, komischerweise anders. Damit wäre ich nämlich schon beim nächsten Thema Adaption. Und obwohl es sich ja wahrscheinlich eben um kein Volksmärchen handelt, ist es doch eigentlich eines der bekannteren, unbekannteren Märchen der Grimmschen Sammlung, so würde ich formulieren. Okay. Ja, tatsächlich. Und an nennenswerten Adaptionen muss ich zwei nennen. Es gibt nämlich mal wieder ein Hörspiel mit Sprecherinnen und Sprechern des Landestheaters Innsbruck diesmal, das ich als Kind auf Schallplatte hatte, auf der Intercord Märchenstunde. Die Reihe hatte ich euch in der Hörspielfolge Ende des letzten Jahres vorgestellt. Es begleitet mich jetzt also fast 35 Jahre und dieses Hörspiel ist sehr textnah und trotz seiner Kürze von nur knapp 8 Minuten, also etwas länger als unsere Fassung, ziemlich atmosphärisch. Und ich muss sagen, dieses Hörspiel und die zweite Adaption, die ich euch gleich vorstelle, sind schon auch Gründe, warum ich mir für meine Mondfolge als Märchen, Stundenmärchen, den Mond von den Grimms gewünscht habe. Weil mich das wirklich schon so lange begleitet und ich fand das auf Anhieb toll. Und ich habe das als Kind natürlich auch für bare Münze genommen, dass deswegen auch die Mondphasen sind, weil der Bürgermeister, der Schultheiß, da mit der Heckenschere das abschneidet. Ja. Ne? Eine weitaus bekanntere Adaption ist die Oper Der Mond von Karl Orff, die am 5. Februar 1939 in München aufgeführt wurde. Sie ist relativ kurz, so ca. 75 Minuten und wird deshalb oft mit einer anderen Orff-Oper am selben Abend mit einer Pause aufgeführt, nämlich Die Kluge, die ich in unserer Folge 11 zum Frauenbild im Märchen kurz vorgestellt habe.
Auch mit der klugen Bauersdochter.
Genau, ja, ganz genau, richtig. Mhm. Die Vertonung ist ziemlich texttreu, enthält fast den gesamten Märchentext, der dann von einem Erzähler in sehr hoher Tenorlage gesungen wird. Orff lehnt sich hier an die Evangelistenpartien, vor allen Dingen der Bachschen Passion, was eben sehr unterstreicht, welchen Stellenwert das Märchen vom Mond bei Orff hatte. Also bei Bach ist es der Evangelientext, der so gesungen wird und bei Orff ist es der Märchentext. Also das bekommt dann schon fast einen religiösen Hauch. Also er war ganz begeistert davon und auch diese, wie wir gelernt haben, falsche mythologische Bezug, das hat ihn ganz begeistert. Naja, auch wenn das nicht so stimmt, aber es hat halt eben ihn so inspiriert, dass er diese tolle Oper, diese Musik komponiert hat. Aber es gibt nicht nur einen Erzähler, es gibt auch sehr lebhafte dialogische Szenen, die mich fast schon auch so an Musical erinnern. Mhm. Ne? Also musikalisch nicht unbedingt, aber so vom Aufbau her. Und der Text dieser dazu gedichteten Szenen stammt von Orff selbst. Typisch sind hier Wiederholungen von Textpassagen und eine gewisse Verspieltheit, aber auch eine gewisse Derbheit im Text. Da kommt manchmal das Bayerische bei Orff dann durch, tatsächlich so wirtshausmäßig. Gerade auch die Szene in der Unterwelt ist schon ein bisschen bayerisch angehaucht. Ne? In manchen Einspielungen sprechen oder singen die Sängerinnen dann auch mit einem bayerischen Dialekt, um das zu unterstreichen. Besonders eindrucksvoll finde ich neben den Erzählerpassagen ein traumhaft schönes Instrumentalzwischenspiel sowie die Szene, in der der Petrus die Toten wieder in ihre Särge schickt. Mhm. Und ich hatte mir vor einiger Zeit auch mal den Klavierauszug aus der Stadtbücherei ausgeliehen, die Sachen auch mal durchgesungen des Petrus, das ist schon richtig klasse, ist so, also wieder die wirklich gebieterisch in die Särge da scheucht, packe ich euch auch in die Spotify-Playlist, könnt ihr gerne mal reinhören. Ja, und es ist generell nicht nur diese Szene, finde ich die Oper musikalisch sehr eindrucksvoll und vom Inhalt, weil Orff da nochmal diesen Fokus auf Vergänglichkeit, Werden und Vergehen legt, macht einen schon auch ein bisschen nachdenklich. Jetzt gar nicht melancholisch, aber man denkt so über sich selbst und sein Sein und Werden und Vergehen nach, in einem, finde ich, ganz angenehmen Rahmen. Es gibt mehrere Aufnahmen der verschiedenen von Orff revidierten Fassungen. Orff hat ja meistens ein bisschen gebastelt. Seit 1950, also eine sehr frühe Rundfunkaufnahme, in der der Erzählertenor und legendäre Bach-Evangelist Karl Erb, der die Partie auch bei der Uraufführung gesungen hatte, mit Mitte 70 ein letztes Mal, soweit ich weiß, noch vors Mikro gestellt wurde.
Krass.
Man hört natürlich, dass er ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber man kann zumindest ahnen, wie das 1939 denn geklungen haben könnte. Finde ich sehr eindrucksvoll. Außerdem gibt es einen Fernsehmitschnitt in Schwarz-Weiß von 1965, den man zumindest aktuell auf YouTube sich auch ansehen kann. Man merkt vielleicht, dass ich etwas schwärme und ich muss sagen, wie gesagt, mit dem Hörspiel zusammen hat mich das schon begeistert und begeistert mich immer wieder aufs Neue. Ich habe euch die Oper, euch beiden hier, die vor einigen Jahren auch mal vorgestellt, im Wohnzimmer meiner Eltern. Erinnert ihr euch? Jenny braucht ja fast gar nicht zu fragen mit ihrem Siebgedächtnis.
Das ist wirklich so.
Also ich muss sagen, der Name, das hat schon, ich hatte das Gefühl, da ist was. Aber ehrlich gesagt,
ist aber auch schon wirklich lange her.
Lange
vielleicht
her,
10
oder?
Jahre.
Ja.
Bestimmt. Wir haben 25 Jahre, ne? Dann ist ja schon 10 Jahre her.
Ja,
bestimmt.
Mindestens, ja. Oder?
Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Tut mir leid.
Dann müssen wir das nochmal nacharbeiten.
Müssen wir nochmal nachholen.
Alles gut.
Aber finde ich schön, dass du da so eine Verbindung irgendwie zu hast, dass das so bis heute geblieben ist. Ja,
ja, und jetzt der Mut begleitet mich. Deswegen ist es auch meine Folge geworden.
Genau, jetzt versteht ihr vielleicht auch, ihr erinnert euch vielleicht, Jenny hatte das ja in der letzten, in ihrer Sonnenfolge ja erklärt. Wir nehmen ja so ein bisschen Bezug auf eine sehr frühe Folge, nämlich auf unsere Allerlei-Rau-Folge, beziehungsweise auf die Verkleidungsfolge, wo wir so ein bisschen mehr auch auf das Allerlei-Rau-Märchen eingegangen sind. Und da wird am Ende die Frage gestellt, weil sie ja die drei verschiedene Kleider trägt, von Sonne, Mond und Sterne, welche Kleider wir tragen würden, und daran angelehnt ist ja jetzt quasi diese kosmische Trilogie, die wir jetzt hier der wir jetzt hier nachgehen. Genau.
Und phänomenale kosmische Kräfte.
Kleiner Lebensraum. Ja, genau. Ich glaube, bei Christian ist jetzt sehr deutlich geworden, warum er so eine hohe Affinität zum Mond hat und warum er sich dieses Märchen gewünscht hat. Und ich muss sagen, ich war auch sehr angetan davon. Mir gefällt das sehr, sehr gut.
Das hatte ich auch erwartet.
Ja, es hat so eine spezielle Atmosphäre. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist irgendwie, na klar, dieses Mystische kommt auf jeden Fall durch. Es hat ein bisschen was Düsteres, ist aber irgendwie auch was Leichtes irgendwie auch. Also mir fällt es schwer, die richtigen Worte
so
dafür zu finden.
So eine spielerische Düsternis irgendwie.
Ja, irgendwie,
ne?
Sowas. Ja, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber mir hat es sehr gefallen. Und es gibt natürlich auch interpretatorisch einiges her und ich finde auch Dinge, die auch nach über 100 Folgen Märchenpott noch neu sind. Ich habe mal so als Grundthemen und Motive rausgesucht. Es geht natürlich um den Ursprung des Mondes. Wir haben so eine Art Schöpfungsgeschichte, Entstehungsgeschichte. Wir haben den Umgang mit Licht und Dunkelheit und natürlich das große Gegensatzpaar von Tod und Leben oder generell auch Jenseits und Diesseits. Daran sehen wir schon, das Märchen verbindet mythologische, philosophische, aber auch gesellschaftliche, vielleicht auch gesellschaftskritische Motive miteinander. Und da schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und wir starten erstmal mit einer Symbolik, die wir aus der Sonnenfolge schon ganz gut kennen, nämlich das Licht als Symbol für Erkenntnis und Zivilisation. Das Märchen führt uns ja direkt zu Beginn in eine Welt, in der die Nacht stockfinster ist und es weder Sterne noch Mond gibt. Interessanterweise habe ich mir gedacht, eine Sonne scheint es aber tagsüber ja zu geben. Diese Dunkelheit scheint sich ja nur wirklich in der Nacht abzuspielen. Oder wie habt ihr das verstanden?
Also hätte ich so verstanden, dass es nur nachts dann halt kein Licht gibt und dann dass die Leute alle gegeneinander rennen.
Ja, lustigerweise hat Orff da den Text etwas abgeändert. Mhm. Im Märchen heißt es ja, dass bei Erschaffung der Welt das Licht noch ausgereicht hat und bei Orff ist es, dass es nicht ausgereicht hat. Ne?
Okay, auch interessant. Ja, wenn wir uns das mal vorstellen, was bedeutet komplette Dunkelheit? Ne? Wir haben keine Orientierung, wir haben irgendwie auch eine Isolation. Ein Leben ist eigentlich nicht möglich. Wir müssen irgendwie zu Hause bleiben und selbst da ist es ja irgendwie in kompletter Dunkelheit schwierig, sich zu bewegen. Wir haben in unserer Folge zum Thema Sonne da ja auch schon drüber gesprochen. Licht ist halt essentiell für den Menschen. Und wenn es weg ist, selbst nur wenn es dieser überschaubare Zeitraum der Nacht ist, ist es ein bisschen schwierig. Wir haben in den letzten Folgen aber auch immer öfter sowohl Sonne als auch zum Thema Schönheit und auch in unserer Folge zum Thema Däumlingsmärchen über die Epoche der Aufklärung gesprochen. Und daran hat mich persönlich diese Ausgangssituation sofort erinnert, hier als alte Epochenkundlerin. Vielleicht wisst ihr es noch, die Aufklärung begriff sich selbst ja als das Licht in der Dunkelheit. Der menschliche Verstand war für sie das Werkzeug, das aus dem finsteren Mittelalter hinaus in die neue Zeit führen sollte. Und jetzt mal ganz unabhängig von der Entstehungsgeschichte dieses Märchens, ist es gar nicht so abwegig, dass dieses Gedankengut zu Zeiten der Grimms noch nachhalte. Denken wir an Romantik, Weimarer Klassik, Biedermeier. Alles, was zu Zeiten der Grimms literarisch so ablief, war eine direkte Reaktion auf die Folgen der Aufklärung. Und auch die politische und gesellschaftliche Situation, ne, Stichwort Restauration, haben wir auch schon mal besprochen, war nichts anderes als das. Das heißt, das Licht steht hier für Leben, für Aufklärung und damit auch, denn das implizieren diese beiden Begriffe beide, für Wissen und Kultur. Man kann also sagen, der Mond bringt Licht in die dunkle Welt der vier Männer. Vorher war dort alles finster, ein Zustand, der sinnbildlich für Unwissenheit, Rückständigkeit oder auch Barbarei sogar stehen kann. Und indem die Männer den Mond mitnehmen, bringen sie zivilisatorischen Fortschritt in ihre Heimat. Aber, und das ist ja der Knackpunkt an der Sache, das Licht taucht hier eben nicht in Form der Sonne auf, die alles sofort ganz krass erhält, sondern das Mondlicht ist ja erstmal ein reflektiertes Licht und es ist sanfter und geheimnisvoller. Und das wird ja im Märchen auch gesagt, dass es eben nicht dieses strahlende Licht ist, sondern dass das ein bisschen sich mehr zurücknimmt.
Was ja auch passt, weil die Augen der Toten das strahlende Licht der Sonne wahrscheinlich gar nicht mehr vertragen hätten.
Interessant in dem Zusammenhang, wenn wir schon bei Epochenkunde sind, der Mond ist ja genau wie die Nacht ein typisches Symbol der Romantik. Im Gegensatz zur Sonne hat der Mond eben dieses andere Licht. Es ist nicht brennend und grell, sondern silberkalt, still. Er spiegelt. Ne? Er hat eigentlich ja selber gar keine Kraft. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo wir dann die Verbindung zur Sonnenfolge schlagen können. Ohne die Sonne gäbe es auch kein Mondlicht. Und das passt natürlich zur symbolischen Funktion. Das Licht des Mondes steht vielleicht eher für Intuition, für Traum und Gedanken. Und es ist das Licht der Nacht. Und die Nacht, das ist die Welt des Unbewussten, der Träume und der Seele. Und in dieser Lesart ist das Mondlicht dann ein Bild für inneres, leiseres Wissen. Nicht das grelle Licht der Vernunft, sondern das leuchtende Dunkel der Ahnung für Traum und Unterbewusstes. Also wenn wir das jetzt wieder etwas epochentechnisch angehen wollen, könnten wir vielleicht sogar argumentieren, dass die Romantik die Idee der Aufklärung von dem Licht in der Dunkelheit aufnimmt und es sich zu eigen macht, indem sie dieses Licht in ihr eigenes Licht quasi hüllt. Na, aber das nur mal so als Zwischeneinwurf von mir zum Nachdenken, das will ich jetzt hier gar nicht viel weiter vertiefen. Was stattdessen sehr interessant ist, ist, was machen die Männer denn? Die nehmen den Mond mit und tun damit eigentlich etwas, was man vielleicht schon als Diebstahl bezeichnen könnte. Wenn wir den Mond aber auch als Sinnbild für Wissen und Kultur verstehen wollen, ist das letztlich eigentlich kulturelle Aneignung, was die hier machen. Ne? Also wir könnten auch hier koloniale Vorstellungen rein projizieren. Ne? Etwas in Anführungszeichen Wertvolles wird aus einer vielleicht fortgeschritteneren Kultur entnommen und in eine andere, in eine eigene übertragen. Und ich glaube, die sagen doch auch irgendwie wieder von wegen, ja, die finden schon neuen oder
sowas. Die können sich einen anderen kaufen, genau. Genau. Und ne? Ich habe mich immer schon auch als Kind gefragt, ja, warum kaufen die sich denn keinen?
Richtig. Und damit allein ist es ja auch nicht getan, denn der Mond muss gepflegt werden. Auch das können wir natürlich wieder übertragen. Verstehen wir ihn als Symbol für Wissen und Kultur? Ja, auch Wissen und Kultur muss gepflegt werden. Man kann diese nicht einfach sich selbst überlassen. Die brauchen schon Zuwendung, sonst erlischt irgendwann jedes Licht. Auch das Licht des Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften. Als was wir den Mond auch verstehen können, ist, dass wir es als göttliches oder überirdisches Gut begreifen. Und damit sind wir jetzt auch mal beim titelgebenden Mond, sozusagen unserem Protagonisten, der letztlich ja nichts anderes ist als das Objekt der Begierde. Denn er ist im Märchen ein greifbarer Gegenstand. Das ist sehr interessant. Wir haben ja gerade eingangs darüber gesprochen, wie weit weg das alles ist. Okay, er ist für uns irgendwie so ein Tor in diese endlosen Weiten, so im Ansatz zumindest. Ja, wir können mittlerweile auf dem Mond landen, aber trotzdem ist er ja sehr, sehr weit weg. und für die meisten von uns ist er nun mal unerreichbar fern. Nein, im Märchen können sie ihn einfach vom Baum pflücken.
Ist so ein bisschen wie das Märchen, das ich in der letzten Folge vorgestellt habe, in der Sonnenfolge. Da hat ja auch der Teufel die Sonne geklaut und dann auf so einen Spieß aufgesteckt, wo man im Prinzip auch die Sonne nur als so einen Gegenstand verstanden hat. Ne?
Ja, deswegen
ähnlich vom Prinzip her.
Deswegen voll gut, dass du das Märchen eigentlich schon vorgestellt hast, weil du damit so ein bisschen jetzt dieses Märchen schon vorbereitet hast, finde ich.
Ja.
Also der Mond ist hier etwas, das man kaufen, transportieren, aufhängen und sogar in ein Grab legen kann. Wir können ihn zerschneiden, irgendwie ist
mit
alles...
Mit der Heckenschere.
Genau. Also alles total banal irgendwie. Also auf dieser Ebene wird der Mond ja auch total entmystifiziert. Also es ist halt irgendwie einfach so ein Ding.
Eine Lampe eigentlich, eine große Lampe.
Ja, irgendwie schon, ne? Und obwohl er aber diese materiellen Eigenschaften hat, hat er ja trotzdem diese transzendente Dimension. Auch und gerade im Märchen. Denn im Tod leuchtet er weiter in der Unterwelt. Und ein Heiliger, nämlich der Herr Petrus, muss eingreifen, weil der Mond die Toten wieder auferstehen lässt. Also dem kommt ja damit auch eine lebensgebende Kraft zu. Und die Toten sind durch sein Licht ja auch veranlasst, zu tanzen und in Wirtshäuser zu gehen und sich zu prügeln. Und das spiegelt ja auch die tanzenden Wichtelmänner und die Zwerge wieder, die die Grimms ja in ihrer Version ergänzt haben, die dann aus ihren Höhlen kommen und eben in der Welt der Lebenden tanzen. Und genau das machen jetzt die Untoten eben im Jenseits durch den Mond. Diese Szene spielt aber auch so ein bisschen auf die Idee an, dass Licht und Tod scheinbar unvereinbar sind. Denn im Himmel, der Herr Petrus hat ja irgendwie was dagegen. Das passt dem nicht so ganz. Das heißt, das Licht des Mondes und die Folgen, die das bewirkt, widersprechen der Vorstellung von ewiger Dunkelheit im Jenseits. Der Mond scheint nicht in die Unterwelt zu gehören. Er gehört, das klärt sich am Ende auf, in den Himmel. Also das heißt, das Ganze könnte irgendwie auch für eine Art kosmische Ordnung stehen, in der die Dinge ihren Platz haben müssen. Aber das kann natürlich auch einen religiösen Aspekt betonen. Der Mond leuchtet über den Tod hinaus. Also selbst im Grab hört sein Licht nicht auf zu strahlen. Er dringt in die Unterwelt, wo eigentlich Finsternis herrschen soll. Und das zeigt, dieses Licht, das er ausgibt, das ist nicht nur physisch, es ist vor allem auch spirituell. Es durchdrängt die Grenzen zwischen Leben und Tod, die eigentlich unüberwindbar ist. Und es stört den natürlichen Zustand des Todes.
Ich meine, die müssen ja auch einen ganz schönen Radau machen, wenn das sogar bis zum Himmel hochschallt von ganz unten.
Richtig, ne? Da muss es schon ziemlich abgehen. Dann kommen wir zum dritten Punkt, die Teilung des Mondes. Auch ein ganz interessanter Aspekt dieses Märchen, denn die vier Männer besitzen den Mond gemeinsam. Sie haben ihn gefunden, sie nehmen ihn zusammen mit, sie pflegen ihn zusammen, es ist sozusagen ihr Besitz. Als sie aber sterben, nehmen sie ihn mit ins Grab, jeder bekommt ein Viertel. Scheint irgendwie gerecht zu sein, zeigt aber eigentlich die naive Vorstellung, dass man kosmische oder übernatürliche Dinge besitzen oder mitnehmen könne. Die Konsequenz ist ja letztlich auch paradox. Ne? Der Mond leuchtet im Tod, stört das Jenseits und muss zurückgegeben werden. Und das kann man vielleicht auch als Kritik am Egoismus oder an materialistischem Denken deuten. Ne? Dinge, die allen gehören, wie Licht, Wissen oder Natur, lassen sich nicht privatisieren. Der Versuch, sie zu besitzen, bringt das Gleichgewicht durcheinander, weil alle Dinge in der Welt haben ihren Platz.
Ich habe auch erst gedacht, dass sie den vielleicht damit kaputt machen.
Habe ich auch erwartet.
Ich habe auch gedacht, dass der vielleicht dann gar nicht mehr leuchten kann oder so. Deswegen fand ich das interessant, dass das trotzdem, der aber noch ganz normal auch als Viertel funktioniert hat.
Ja, in dem Hörspiel wird das dann nochmal so ausgeführt, dass die dann sich wieder zusammenfügen zu der großen ganzen Kugel und das nochmal so ein bisschen erklärt wird, warum es dann wieder leuchtet.
Passt ja insofern auch zu den Mondphasen, was ich schon angesprochen habe, weil der Mond verliert sich ja und wenn er sich wieder zusammensetzt, dann ist er ja wieder die große leuchtende Kugel. Also man kann natürlich in dieses Zerschneiden und Teilen und dieses schwächer werdende Licht auch dann den abnehmenden Mond vielleicht rein interpretieren.
Das finde ich richtig cool an dem Märchen, dass das sich so auch so an der Natur dann langrangelt.
Ja, was wir auf jeden Fall in dem Märchen auch haben, sind mythologische und kosmologische Züge. Das Märchen hat Züge einer Schöpfungs- oder Ursprungsmythologie. Ne? Unsere Griechenland-Folge lässt grüßen. Es erklärt letztlich, wie der Mond an den Himmel kam. Und das haben wir ja in der Sonnenfolge auch schon gehört. Es gibt ganz viele Kulturen, die ähnliche Geschichten über die Entstehung von Sonne, Mond und Sterne erzählen und sich so eben versucht haben zu erklären, warum die Dinger da sind, wo sie eben sind. Weiteres großes Thema in dem Märchen, Tod und Ewigkeit. Der Mond leuchtet in der Unterwelt weiter, wird eine Vorstellung vom ewigen Licht im Tod eingeführt. Und auch das ist ja ein Motiv, das wir in vielen religiösen Vorstellungen wiederfinden.
Et lux perpetua luceat eis. Ja, und das ewige Licht möge ihnen leuchten.
Genau. Ja, und die Rückkehr des Mondes an den Himmel ist gleichzeitig eigentlich auch eine Rückgabe an die Ewigkeit. Also ein Symbol für den Kreislauf von Leben und Tod. Und dadurch, dass er dann am Ende auch am Himmel ist, befindet er sich eigentlich auch an einem Ort, an dem ihn niemand besitzen kann. Wir können ihn aber alle sehen. Also letztlich ist er damit ein Teil von uns allen. Und das ist vielleicht auch die eigentliche Moral dieses Märchens. Wahres Licht gehört eben niemandem, es ist für alle da. Und nur in der Gemeinschaft und im Teilen kann das Licht im wörtlichen wie im übertragenen Sinn sinnvoll existieren. Und das gilt letztlich auch für Wissen und für Kultur oder für was auch immer wir dieses Licht einsetzen wollen als Symbol. Nur wenn wir das gemeinsam gestalten und gemeinsam pflegen, dann hat das überhaupt einen Sinn. Und wenn man das Märchen durch diese Lichtsymbolik liest, erkennt man, dass es nicht nur eine Entstehungsgeschichte des Mondes ist, sondern eigentlich eine sehr, finde ich, tiefgründige Reflexion über das, was uns Orientierung gibt, was jenseits des Materiellen liegt und wie wir als Menschen mit diesen leuchtenden Kräften, die letztlich ja auch auf uns abstrahlen, umgehen sollten.
Ja, Eigentum ist manchmal eben doch Diebstahl, ne, in diesem Fall.
Also ich fand das aber zwischenzeitlich auch sehr unterhaltsam, das Märchen mit den vier Burschen und so. Die waren ja auch irgendwie, fand ich, lustig drauf. Also ich fand, es hat schon auch schwankhafte Züge so ein bisschen gehabt.
So ein bisschen Roadtrip, ne? Ja. Mit dem Wagen, ja.
Ja, deswegen habe ich am Anfang auch gemeint, dass ich das schwierig finde, das so in Worte zu fassen, wie ich das so
ist
aufgenommen
habe. Sehr facettenreich, ne? Auf ganz vielen Ebenen, ja.
Ja, auch da haben wir eben wieder, du kannst quasi für dich entscheiden, was ist denn mein Licht? Wofür steht das Licht in meinem Leben? Also ich finde, vielleicht kann man das Ganze sogar auf eine noch kleinere Ebene runterbrechen und sagen, weiß nicht, mein Licht im Leben ist die Liebe oder meine Familie oder sowas. Und ich finde, auch dann gilt eben diese allgemeine Aussage von wegen, aber es gehört nicht nur dir, es geht um Teilen, um Pflege, um Sorgfalt und darum, dass es eben auch einen Platz in der Welt hat.
Und lass dein Licht leuchten, dass es alle sehen.
Da das Ganze ja recht mythologisch angehaucht ist, das war ja klar, dass sich das hier fortsetzen wird, wenn wir in den Kosmos schweifen, bleibt das ja nicht aus. Haben wir uns natürlich auch ein bisschen angeguckt, welche mythologischen Ansätze finden wir denn in diesem Märchen. Und da hat Wilhelm Grimm tatsächlich schon Anknüpfungspunkte gesehen, denn er findet den Stoff in seiner Anmerkung so schön altertümlich und vergleicht ihn mit der Kalevala. Und die Kalevala ist das nationale Epos Finnlands, ein bedeutendes Werk der Weltliteratur, das aus einer Sammlung alter finnischer Volksdichtung besteht. Und sie wurde im 19. Jahrhundert von Elias Lönnrot zusammengestellt und da auch veröffentlicht. Und zwischen 1835 und 1849 unternahm Lönnrot mehrere Reisen durch ländliche Gebiete Finnlands und Kareliens, das gehört heute größtenteils zu Russland, um eben mündlich überlieferte Runengesänge, also Volkslieder und Heldenballaden, aufzuzeichnen. Also auch wieder hier eine sehr interessante Sammlertätigkeit, die sich eben in dieser Zeit im 19. Jahrhundert vollzogen hat. Und im Gesang 47 bis 49 werden die Sonne und der Mond von der Herrin des Nordens, Louis, gestohlen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, verzeiht mir bitte. Oder in einem Berg bzw. einer Höhle versteckt. Und die Welt liegt daraufhin in Finsternis. Und der Held Venemöinen, es tut mir so leid, macht sich auf die Suche und bringt die Sonne und den Mond wieder zum Leuchten.
Dass die Jenny ihr Finnländisch dann ausgraben.
Stimmt, eigentlich ist die Jenny ihr Finnländisch. Nee, ich habe gerade ein bisschen in mich hineingeschmunzelt, dass du heute die Arme hast. Genießt du das einfach schweigen.
Ja, so, also, Karma is a bitch.
Aber Finnisch ist wirklich schwer. Ja. Also das finde ich wirklich schwer. Also bitte verzeiht mir. In beiden Fällen geht es um eine Wiederherstellung der kosmischen Ordnung. Das ist eine Art Schöpfungs- oder Heilungsgeschichte. Und auch zur nordischen Mythologie weist das Märchen einige Bezüge auf. Wir haben nämlich die Personifikation des Mondes. Es ist seine kosmische Rolle als Teil einer Ordnung, die Verfolgung und Zerstörung durch, in dem Fall dann dunkle Mächte und das Motiv von Licht und Finsternis als weltverändernde Kräfte. Während der Mond im Grimm-Märchen ja ein leuchtender Gegenstand ist, den man kaufen, tragen, aufhängen und teilen kann, also irgendwie sowas wie so ein magisches Artefakt vielleicht auch so ein bisschen, ist er gleichzeitig aber auch sehr machtvoll. Er bringt Licht und beeinflusst die Welt. Er wird am Ende an den Himmel gesetzt und kommt so zu sich selbst. Also erst da kann er quasi seine wahre Bestimmung erfüllen. In der nordischen Mythologie ist der Mond Mani, ein personifizierter Gott, der Bruder der Sonnengöttin Sol. Und er fährt einen Wagen am Himmel, der von Pferden gezogen wird. Und seine Begleiter sind die Kinder von Vidfinnr. Die heißen Bill und Juki, die als Mondflecken im Mond zu sehen sind.
Ah.
Und Mani und seine Schwester Sol wurden nach der Benennung durch ihren Vater, der von den Göttern wegen seiner Anmaßung verärgert war.
Was? Götter waren verärgert.
Ja, oder? Was habe ich denn Götter da geschrieben? Die Götter mögen das nicht. Nee, die Götter mögen das gar nicht. Also, Mani und seine Schwester Sol wurden, weil der Vater die Götter halt verärgert hatte, dazu gezwungen, die Himmelskörper zu lenken. Und das Mondgespann wird ständig vom Wolf Hati, das heißt wohl Hasser, verfolgt, der am Ragnarök, dem Tag des Weltuntergangs, den Mond verschlingen wird. Sowohl also bei den Grimms als auch in der nordischen Mythologie ist der Mond nicht nur ein Naturphänomen, sondern eine eigene Macht, die bewegt, bedroht oder verloren gehen kann. Eine weitere Übereinstimmung ist der Lichtverlust als kosmisches Ereignis. Im Grimm-Märchen ist das Land ohne den Mond ziemlich dunkel und das ist ja eigentlich auch der Urzustand der Welt. Und die Störung geschieht ja durch menschliches Eingreifen, indem der Mond quasi ja, privatisiert und in vier Teile geschnitten wird. Und als er in der Unterwelt leuchtet, wird die Ordnung gestört und alles muss irgendwie sich wieder neu zusammenfügen. Und in der nordischen Mythologie ist ja Ragnarök der Weltuntergang. Und davor verschlingt ja der Wolf Hati den Mond und dann fällt die Finsternis über die Welt. Und das Verschwinden des Lichts ist eben Teil der kosmischen Katastrophe, verbunden mit dem Ende der alten Ordnung. Das heißt, der Verlust des Mondes ist in beiden Erzählungen mehr als ein Naturereignis, sondern hat wirklich bedrohliche Auswirkungen auf die gesamte Welt.
In Zeiten heutiger Lichtverschmutzung gar nicht mehr vorstellbar.
Nein, überhaupt nicht, ne? Ja, wir kennen ja komplette Dunkelheit auch überhaupt nicht mehr. Was man vielleicht auch noch anführen könnte, ist die Bedrohung des Mondes durch dunkle Mächte. Der Mond wird im Märchen zwar nicht direkt angegriffen, aber durch das egoistische Handeln der Menschen nun mal eigentlich ja zerstört und in die Unterwelt gebracht. Also an einen Ort, wo er eigentlich nicht hingehört. Und das Ganze ist ja wirklich eigentlich Besitzgier, die das Ganze veranlasst.
Bei Orff ist es im Text, der Mond ist das Einzige, was ich nicht versoffen habe. Deswegen will er es mit ins Grab bekommen.
Und in der nordischen Mythologie wird der Mondgott Mani eben ständig von diesem Wolf verfolgt. Und das ist ja letztlich damit auch eine dunkle Bedrohung, die das Licht verschlingen will. Und am Ende, bei Ragnarök, wird der Wolf siegen, das Licht wird zerstört und das ist der Beginn des Chaos.
Das zeigt aber nochmal sehr schön, wie gefährlich es ist, wenn man mit Kultur und Wissen etwas ungeschickt oder fahrlässig umgeht. Ne?
Auf jeden Fall. Und der letzte Punkt, der ist vielleicht noch so eine Übereinstimmung zwischen dem Märchen und der nordischen Mythologie ist, ist die Idee dieser Wiederkehr oder dieser kosmischen Neuordnung. Denn das haben wir im Grimm-Märchen ja absolut. Erst hängt er am Baum, dann ist er, wird weggenommen, dann ist er in der Unterwelt, da gehört er aber auch nicht hin und erst am Ende findet er seinen Platz am Himmel und da wissen wir ja, weil da sehen wir ihn ja als Lesende, wissen wir, okay, das ist wohl der richtige Platz, da ist er geblieben.
So ein bisschen wie in der letzten Folge diese ägyptische Vorstellung der Sonnenbarke. Ne?
Ja, und in der nordischen Mythologie folgt ja auf Ragnarök auch eine neue Weltordnung. Und in der neuen Welt leben eine neue Sonne, ein neuer Mond. Und das sind die Kinder von Sol und Mani. Das heißt, auch hier ist die Aussage, Licht kehrt zurück nach einer Zeit völliger Finsternis. Wir sehen also, dass das Märchen irgendwie mythisch auf uns wirkt, liegt daran, dass sich durchaus mythologische Bezüge herstellen lassen. Gerade im Hinblick auf die Lichtsymbolik finden wir natürlich aber auch weltweit Mythen. Ne? Wir kennen ja zum Beispiel, wenn wir wieder an die Griechenland-Folge denken, Persephone oder Amaterasu aus Japan und so weiter und so fort. Also wie stark diese Übereinstimmungen letztlich sind oder wie stark man sie auch wahrnehmen möchte, hängt eben auch davon ab, wie man das selber so empfindet, glaube ich.
Also ich finde, Pröhle hat das schon ganz geschickt konzipiert.
Ne? Finde ich auch. Und wie viel Mythos oder Anklang aus der nordischen Mythologie speziell man da drin jetzt finden möchte, ich glaube, das ist ein bisschen eine individuelle Sache. Es gibt, wenn man möchte, Übereinstimmungen, die man anführen kann.
Ja, die Motivik ist eben ähnlich.
Genau, die Motivik ist ähnlich, aber das könnten wir auch mit anderen Schöpfungsmythen oder Kulturen vergleichen. Wie gesagt, in Ägypten, in Japan, wo auch immer.
Oder im Christentum dann ja auch.
Genau. Ja. Also da sieht man Mythos und Märchen, um auch da nochmal den Anknüpfungspunkt zu unserer Griechenland-Folge zu machen. Das ist schon irgendwie da. So komplett trennen lässt es sich nicht. Wie gesagt, was ich letztlich daran lesen möchte, sucht es euch aus. Ich glaube, wir haben euch jetzt ein breites Angebot gegeben, wie ihr das interpretieren könnt.
Ja, da passt jetzt eigentlich mein Punkt ganz gut dazu, weil ich jetzt nochmal so generell auf die kulturellen Aspekte des Mondes eingehen möchte. Mhm. Und der Mond hat eine vielfältige kulturelle Bedeutung. Das haben wir jetzt ja auch schon gerade sehr schön rausgehört und wurde in verschiedenen Kulturen als Symbol für unterschiedliche Dinge betrachtet. Er wird oft mit Weiblichkeit, Fruchtbarkeit, Zeitmessung und sogar mit göttlichen Kräften in Verbindung gebracht.
Und übrigens, das muss ich jetzt mal sagen, ich fand das früher dann immer voll doof. Im Deutschen ist es ja die Sonne, der Mond. Deswegen habe ich meine, die Sonne ist natürlich die Frau. Dass das eigentlich aber umgekehrt zugesprochen wird, das finde ich jetzt viel besser. Früher dachte ich immer, ja, ist ja klar, dass der Mann hier die große Sonne ist und dass der Mond mit seinem Licht davon abhängig ist. Aber da ich den Mond viel schöner und mythischer finde, muss ich sagen, ich kann damit inzwischen ganz gut leben.
Ja, und das ergänzt jetzt natürlich auch super an unsere letzte Folge, wo wir das ja im Prinzip schon alles für die Sonne erläutert haben. Der Mond ist auch ein beliebtes Motiv in Kunst, Literatur und Religion, wobei er oft Dualität, Wandel und Hoffnung symbolisiert. Hier sind jetzt einige kulturelle Aspekte des Mondes, zum Beispiel die göttliche Verehrung. In vielen alten Kulturen wurde der Mond als Gottheit verehrt, oft mit weiblichen Aspekten, ne, schön für uns, und als Symbol für Fruchtbarkeit und Wachstum. Als Mondgottheiten gelten in den Mythologien der unterschiedlichen Kulturen Götter, die eine Verkörperung des Erdmondes darstellen. Jetzt möchte ich nicht nochmal auf die nordgermanische Mythologie eingehen. Das hast du ja jetzt gerade alles sehr ausführlich erzählt. Ich knüpfe nochmal an unsere Griechenland-Folge. Denn die griechische Mythologie kennt mehrere Gottheiten, die den Mond verkörperten. Dieses waren zumeist weibliche Wesen, die sich durch besondere Schönheit, natürlich, allgemein als die schönste Frau überhaupt, die zudem wundervolles Haar hatte, auszeichnet.
Also eigentlich ist es doch deine Folge, Jenny, oder?
Ja, irgendwie kann ich mich damit gerade sehr identifizieren. Ja, zu diesen zählen die Mondgöttinnen Artemis, Danae, Kallisto oder Selene. Seltener kommt die Identifikation mit einem männlichen Wesen, wie beispielsweise Kyknos, vor. Zwischen der Mondgottheit und der Sonnengottheit besteht eine enge Beziehung, so werden sie oftmals auch als Zwillinge dargestellt, oder die Mondgöttin als die Geliebte oder Gemahlin des Sonnengottes, manchmal auch als dessen schönste Tochter. In der römischen Mythologie waren Luna und Diana die Mondgöttinnen.
Sailor Moon.
Ja. Diana wurde bei den Römern zu einer Göttin des Mondes, nachdem zuvor lediglich von ihr bekannt war, dass sie die Wälder und die Quellen liebte, weshalb sie auch als Göttin der Jagd verehrt wurde. Ihr italienischer Name kann möglicherweise aus Dea Lana oder Diva Lana entstanden sein. Ianus verkörperte ursprünglich die Sonne, daher liegt es nahe, dass Iana der Mond ist. Ja, dann gibt es noch den Punkt Zeitmessung und Kalender. Der Mondzyklus diente als Grundlage für viele frühe Kalender und wird bis heute zur Bestimmung religiöser Feste wie zum Beispiel Ostern oder auch Ramadan verwendet. Es gibt auch eine Dualität und Kontrast beim Mond. Der Mond steht oft im Gegensatz zur Sonne, klar, haben wir es ja schon oft gesagt, und symbolisiert die Balance zwischen Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit, Weiblichkeit und Intuition. Der Mond wird oft mit weiblicher Energie, Intuition und emotionaler Tiefe assoziiert. Also Wandel und Vergänglichkeit. Und da ist natürlich, was ich auch schon in meinem vorherigen Punkt schon mal erzählt hatte, sind natürlich die Mondphasen des Mondes wichtig. Die symbolisieren den ständigen Wandel und die Vergänglichkeit des Lebens. Ja, und wie gesagt, auch in der Kunst spielt der Mond eine wichtige Rolle, denn der Mond hat Künstler über Jahrhunderte hinweg inspiriert und er taucht in Gemälden, Fotografien, Literatur und Musik, ja, wir hatten schon die Opern gerade, als Symbol für verschiedene Themen auf.
Und es gibt einfach so viele Gemälde, auf denen der Mond zu sehen ist, die ich so gerne kaufen und ins Wohnzimmer hängen würde, wenn ich das nötige Kleingeld hätte.
Und natürlich auch in der Religion hat der Mond eine wichtige Symbolik, denn der Mond spielt auch eine wichtige Rolle in verschiedenen Religionen, sowohl als Element der Schöpfung als auch als Symbol für verschiedene Aspekte des Glaubens. Und wir dürfen natürlich nicht unseren Lieblingspunkt, die Astrologie, hier vernachlässigen.
Nee. Christians Astrostunde.
Ja, in welchem Haus steht der Mond gerade? Nein,
so, das kann ich dir nicht sagen.
Das enttäuscht. Schwach. Also ganz schwach.
Ich kann euch über mein Mondzeichen sagen, das ist nämlich auch Skorpion. Ich bin Aszendent Löwe, Mondzeichen auch Skorpion. Eine ganz gefährliche Mischung.
Sehr explosiv.
Ja.
In der Astrologie wird der Mond oft als Symbol für unsere Emotionen, unsere Intuition und unsere unbewussten Muster betrachtet. Der Mond ist also weit mehr als nur ein Himmelskörper. Er ist ein tief verwurzeltes Symbol in der menschlichen Kultur, das unsere Vorstellungskraft, unsere Spiritualität und unser Verständnis von der Welt geprägt hat. Sein astronomisches Symbol ist eine nach rechts geöffnete Halbmondsichel, wie sie auch als Mondphase von der Nordhalbkugel der Erde aus gesehen im letzten Viertel erscheint.
Ist richtig. Das A ist, der Bauch ist auf der linken Seite. A wie abnehmend, passt. Ja.
Ach ja, genau, das ist dann das Geschenk, ich es erstmal.
Wieder was gelernt.
Ja, wirklich. Aber ich lerne ja hier immer irgendwas.
Tun wir alle.
Der Mond beeinflusst natürlich auch unser aller Leben und das Leben aller Lebewesen hier auf der Erde. Abseits von künstlichem Licht wie Straßenbeleuchtung und dem Lichtschein von beleuchteten Orten, ich meine, das passt jetzt super zu unserem Märchen, ne? Reflektiert von einer hohen Wolkendecke, kann in der Nacht ohne Dämmerungslicht der Sonne direktes Mondlicht alleine eine relevante Beleuchtung der Landschaft bieten, die es Menschen ermöglicht, sich im Freien insbesondere auf Wegen zu orientieren und sich zu bewegen. Also, dass wir nicht alle
mit den Köpfen zusammenstoßen.
Nach dem Skeptics Dictionary habe keine ausgewertete wissenschaftliche Studie aber herausgefunden, dass eine signifikante positive Korrelation zwischen Mondphasen und dem Auftreten von Schlafstörungen, Verkehrsunfallen, Operationskomplikationen, der Häufigkeit von Suizidhandlungen oder der Häufigkeiten von Geburten ergeben.
Oder Pflanzenwuchs wird ja auch immer wieder in Verbindung gebracht. Oder, das hat aber tatsächlich geklappt, vielleicht Placebo-Effekt, wenn man Warzen hat, heißt es ja, also an den Füßen zum Beispiel.
So das Hexenwarzen.
Hat, ja, genau, aber ich hatte als Kind eine Warze am Fuß tatsächlich und da hat irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer gesagt, du musst die bei Vollmond dann mit, ab Vollmond mit, immer mit Kreide bestreichen abends und dann so wie der Mond abnimmt, verschwindet die Warze. Und ob es jetzt an der Kreide gelegen hat oder was, keine Ahnung.
Ich dachte jetzt, du musst die Warze ins Mondlicht halten oder so und dann verdampft die so.
Oder meine Mutter zum Beispiel, die Mondsteinringe hat, die legt die dann auch immer bei Vollmond auf die Fensterbank, damit die Mondstrahlen den Stein wieder weiß machen. Ich stamme halt aus einer komischen Familie.
Nein, aber ich finde, daran sieht man ja, dass der Mond natürlich auch den, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, den Aberglauben von Menschen flügelt. Ne? Ja.
Genau, und das gibt es zum Beispiel auch in der Landwirtschaft, weil dort Bauern darauf achten, seit alters her, dass bestimmte Arbeiten in der Natur in der richtigen Mondphase erledigt werden, weil dann wahrscheinlich die Ernte einfach besser ist. Die tägliche Bewegung des Mondes und die darin enthaltene Information über die Himmelsrichtungen wird zum Beispiel auch von Zugvögeln und einigen Arten nachtaktiver Insekten zur Navigation genutzt. Sogar bei bedecktem Himmel aufgrund des von der Atmosphäre charakteristischen polarisierten Lichts ist das immer noch wichtig für die Tiere. Und auch Arten von Ringelwürmern, Krabben oder Fischen sind die Mondphasen wichtig für das Fortpflanzungsverhalten.
Ja, bei schönem Licht kommt man besser in Stimmung, verstehe ich schon.
Genau, das denken sich die Würmchen dann auch. Das ist jetzt ganz romantisch.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne?
Ja, die schon im 18. Jahrhundert erforschte Korrelation von Mondposition und Wetter ist so gering, dass ein dadurch verursachter Einfluss auf Lebewesen vollständig vernachlässigt werden kann. Und das Schlafwandeln von Menschen wird irreführend als mondsüchtig sein interpretiert, aber da gibt es auch nicht wirklich einen Beweis zu. In der Astrologie gilt der Mond als einer der klassischen 7 Planeten. Seit dem Altertum wird ihm ein erheblicher Einfluss auf den Menschen zugeschrieben. Ob das jetzt wirklich so ist, naja. Aber in der hellenistischen Astrologie wurde er in das System der Zuordnungen von Planeten und Tierkreisen, Elementen etc. integriert. Das bis heute die Grundlage der westlichen Astrologie bildet.
Ja, zeigt auf jeden Fall, dass Mond und Mensch eng miteinander verbunden sind, sowohl auf einer tatsächlich nachweisbaren Ebene, als auch auf einer Ebene, die vielleicht dem Aberglauben entspringt oder was auch immer. Aber auf jeden Fall gibt es da schon irgendwie eine enge Beziehung. Vielleicht auch enger als zur Sonne.
Also ich finde, beim Mond wird schon sehr viel Einfluss rein interpretiert. Ob der Mond jetzt wirklich den Einfluss hat,
ja, aber das hat man bei der Sonne ja nicht so,
also
oder?
Wissenschaftlich gibt es ja anscheinend einige Studien, sie sagen, dass der Mond gar nicht wirklich so viel Einfluss hat, wie man meint. Genau, aber ich finde, dass schon viele Sachen man irgendwie da Einfluss reininterpretiert, ja.
Ja, aber ich finde, man merkt daran, dass der Mond uns wirklich auch näher ist, was er ja im Sonnensystem interessanterweise tatsächlich auch ist.
Ja, es ist irgendwie ein intimeres oder emotionaleres Verhältnis.
Genau, ne? Genau. Ja? Und die Sonne, ich meine, klar, die ist mächtig, die ist warm, die brauchen wir, jeder freut sich, wenn sie
aber
da ist.
Aber die ist auch weit weg, ne?
Genau, ja. Mhm. Ja. Und der Mond ist irgendwie greifbarer und
ist mit seinem Schimmer nicht so angsteinflößend, ne?
Ja, ja, ja. Ja, würde ich vielleicht.
Nicht so ein Überreiz vielleicht durch das sanfte Licht auch.
Genau, ne? Genau.
Weil ja, die Sonne kann man ja nur schwierig angucken. Da sollte man nicht so lange angucken. Und der Mond, den kann man ja stundenlang anhimmeln, im wahrsten Sinne des Wortes,
wenn richtig, man will. Ne? Ja. Und das ist uns eher so persönlich und tiefgehender beeinflusst. Die Sonne fand ich eher so als lebensstiftend, ne? Als es gibt Wärme, es, weiß ich nicht, hilft die Ernte, ne? Es schützt unser Überleben, aber der Mond eher so, dass der einen persönlich irgendwie beeinflusst.
Ja, und dadurch ist die Sonne ja, die wandert zwar auch am Himmel, also rein optisch, ne, das tut sie natürlich nicht, aber die ist irgendwie immer gleich, ne? Gut, die steht mal etwas tiefer, mal etwas höher, aber der Mond ist halt variabler, ne? Ja, wie die Jenny wunderbar gesagt hat, also das Bild des Mondes oder du auch, Elena, dieses Mythologische des Mondes hat natürlich auch im Märchen Einzug gehalten. Auf der ganzen Welt gibt es Mondmärchen, mal mehr, mal weniger. Interessanterweise kann man allgemein feststellen, wo der Mond als männlich gilt, schadet oder straft er eher oder schwängert sogar Frauen durch seine Mondstrahlen bei Vollmond. Ne? Deswegen gibt es in einigen Kulturen die Vorstellung, dass Frauen bei Vollmond nicht vor die Tür gehen sollen. Ne? Wenn der Mond aber weiblich ist, ist er interessanterweise durchweg positiv. Ne? Ich hatte das ja, glaube ich, schon mal in einer Folge gesagt. Man übersetzt das zum Teil auch mit die Mondin, ne, um diesen Aspekt eben besonders zu betonen, der Weiblichkeit. Deswegen ist der Mond ja in Teilen der etwas esoterische angehauchten Frauenbewegung, sage ich jetzt mal, so auch ein Symbol für Weiblichkeit und für Spiritualität oder weibliche Spiritualität im Besonderen eben geworden. Es gibt auch recht abstruse ATUs zum Teil, die den Mond zum Thema haben. Es gibt zum Beispiel den bekannten ATU 751E Sternchen.
Okay.
Das ist der Mann im Mond, ne? Dazu gleich noch mehr, deswegen möchte ich nicht so viel sagen. Dann gibt es den ATU 751E2 Sternchen. Dem Mond kann man kein Kleid machen.
Okay.
Und das hat wieder einen mythologischen Hintergrund tatsächlich aus der griechischen Mythologie, den man vor allen Dingen bei Menandros findet. Dort ist Selene, die Mondgöttin, die Tochter von Theia und Uranos. Und Selene, also die Mondgöttin, bittet halt ihre Mutter, ihr ein Kleidchen zu nähen, aber weil sie eben sich immer von der Form her wandelt, mal voll ist, mal halb, mal sichel, mal nicht sichtbar, kann selbst ihre göttliche Mutter ihr diesen Gefallen nicht tun und ihr kein Kleid machen. Und dadurch, dass der Mond kein wärmendes Kleid hat, hat er auch kein wärmendes Licht, sondern nur kaltes Licht.
Das ist ja clever.
Das ist total clever, oder?
Ja, das finde ich richtig schön.
Ja, ich auch.
Diese Geschichte hätte tatsächlich auch fast Einzug in die Kinder- und Hausmärchen gehalten. Also die war den Grimm seit 1808 bekannt und die haben das 1810 auch für Brentano irgendwie zusammengestellt. In den Kinder- und Hausmärchen hat es aber dann letztlich nur als Anmerkung zu Kinder- und Hausmärchen 25 die sieben Raben Einzug gehalten. Weil das wäre auch ein Märchenstundenmärchen gewesen tatsächlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Und wenn Pröde sich dieses Märchen nicht ausgedacht hätte, hätten wir kein so krasses Mondmärchen in den Hausmärchen, Kinder- und Hausmärchen gehabt. Ne?
Und das wäre nochmal richtig krass gewesen, dann auch mit griechischer Mythologie drin. Ne?
Genau, richtig, ja. Also zur Mythologie des Mondes habe ich ein schönes Zitat von Werner Bies gefunden. Der hat geschrieben: Mondmythen gründen nicht auf einer, in Anführungszeichen, Entzifferung göttlicher, in Anführungszeichen, Himmelsschrift, sondern auf Projektionen des Menschen.
Mhm.
Ne? Also es ist halt genau andersrum. Ne? Nicht, dass da irgendwie, man muss es nur richtig zu deuten wissen, dann offenbaren sich kosmische Weisheiten, sondern es geht halt schon vom Menschen aus und wir projizieren das auf den Himmel. Und es ist halt nicht so, dass dann wie Grimm da in dem Petrus zum Beispiel auch in dem Märchen den Odin sehen wollte oder so, ne? Das ist nicht, weil es da drin steckt, dieser verschüttete, germanische, kodierte, verborgene, was weiß ich, ne? Sondern wir haben ja schon gemerkt bei Schneeweiß und Rosenrot, das ist ein Zwerg, muss germanisch sein, ne? Und das hat sich hier halt dann auch natürlich nochmal wieder gespiegelt, ne?
Passt ja auch total gut zu dem, was Jenny vorhin erzählt hat, zum Bild des Mondes, wie wir den so wahrnehmen. Und das ist ja wirklich eine Projektionsfläche unserer eigenen Wünsche und Emotionen, Befindlichkeiten und so weiter ist.
Genau. Ich habe noch vier weitere andere kuriose ATUs, und zwar ATU 34 ist: Der Wolf taucht ins Wasser, um den sich dort spiegelnden Käse zu bekommen.
Aha.
Und wer ist der Käse natürlich?
Der Mond.
Ja, ganz genau.
Okay. Aber witzig wegen Käse, weil der Mond ja auch so
die Löcher hat, ne?
Genau.
Ja. Dann gibt's ATU 1335, so ähnlich, der verschluckte Mond. Da gibt's ein Märchen in dem Band Gruselmärchen bei Barbara Bartos Höppner, wo dann der Esel scheinbar den Mond trinkt aus der Wasseroberflächenspiegelung und er dann verschwindet, weil gerade eine Wolke darüber ist. Ja. Ne? Dann gibt es ATU 1335a, den Mond fangen. Das ist sowas Schwankhaftes. Mhm. Und auch wieder ähnlich ATU 1336, nach Käse tauchen. Also dieser Titel allein ist schon, das muss in der nächsten Best-of verrückte ATUs absolut auf jeden Fall enthalten sein.
Absolut.
Ja, wie bereits erwähnt, den Mann im Mond gibt es schon ziemlich lange auch als Vorstellung. Wir hatten in der Japan-Folge ja auch zum Beispiel den Mondhasen mal erwähnt. Ja. Also da gibt es dann verschiedene Vorstellungen. In einem estnischen Märchen, meine ich, war auch die Vorstellung, dass die Teufel den Mond geschwärzt hätten. Und ja, auch Mondreisen gibt es schon ziemlich lange in der Literatur. Bereits in der Antike, die älteste nachweisbare Mondreise in Literatur ist bei Lukian zu finden im 2. Jahrhundert nach Christus.
Krass. Mhm.
Und das macht die wunderbare Überleitung, wenn ihr nicht noch etwas zu ergänzen habt, zu dem bereits erwähnten Kunstmärchen von Gerd von Bassewitz, Peterchens Mondfahrt.
Das hatte ich auf Hörspielkassette.
Ich auch. Vielleicht hätten wir sogar dasselbe.
Vielleicht.
Wahrscheinlich. Ich glaube, das war von Karussell oder von Kiosk. Ich google das gleich mal, dann zeige ich
ja,
dir das.
Ja, mach mal. Aber ich wollte das eigentlich auch noch, ich habe es vergessen, ich wollte es auch noch rausholen.
Die Kassette habe ich nämlich leider nicht mehr.
Ich habe sie noch.
Ah,
und ich wollte die auch unbedingt mal wieder, weil ich habe das wirklich geliebt.
Ja, ich
mit dem Sumsemann.
Das auch gemacht.
Und,
gehört. Peterchens Mondfahrt war, was ich auch nicht wusste, ursprünglich ein Theaterstück und hatte seine Uraufführung am 7. Dezember 1912. Und in Prosaform ist es dann als Buch 1915 erschienen mit den wunderschönen, wie ich finde, Illustrationen von Hans Baluschek, die sicherlich auch zu dem großen Erfolg des Buches beigetragen haben. Wie gerade schon angeklungen ist, gibt es zahlreiche Adaptionen, zum Beispiel Hörspiele und auch Filme. Ne? Also ich weiß nicht, aus unserer Kindheit, ob ihr den auch kennt, diesen Zeichentrickfilm, den ich als Kind aber schon so teilweise zumindest etwas albern fand. Aber an sich, so ganz schlecht ist der auch nicht. Ich habe die schon Ewigkeiten nicht mehr
ich
gesehen.
Auch nicht mehr, aber ich habe auch...
Dieses schlimme 90er-Jahre-Mondlied fand ich in der Zeit lang so toll.
Echt?
Ja, total. Das packe ich auch in die Playlist auf jeden Fall, wenn es das gibt.
Weil ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich habe so auch noch so dunkle Bilder an diesen Dings. Ja,
ich kannte den auch,
ja.
Das war nach dem Hörspiel mein zweiter Kontakt zu Peterchens Mondfahrt. Ja, als Buch habe ich das, glaube ich, nie gehabt, soweit ich mich erinnern kann.
Nee, ich auch nicht.
Wenn, dann hätte ich es, glaube ich, auch nicht abgegeben. Den Inhalt möchte ich wirklich nur ganz kurz so anreißen. Er ist ja, glaube ich, relativ bekannt. Also der Grundkonflikt ist, dass der Urahn Sumsemann, also ein Maikäfer, sein sechstes Beinchen verloren hat, weil eben der Mann, der da am Sonntag Holz geschlagen hat, ihm das Beinchen abgerissen hat und das ist in dieser Birke eben hängen geblieben. Und als Strafe für diesen Frevel wurde der Mann von der Nachtfee auf den Mond verbannt und da muss er dann sein Leben lang oder über seinen Tod hinaus quasi bis in alle Ewigkeit auf jeden Fall Holz schlagen als Strafe. Der Sumsemann ist der Letzte, seine Frau ist dann auch schon gestorben und er möchte gern, bevor sein Geschlechter ausstirbt, sein sechstes Beinchen, weil es hat sich immer weiter vererbt, dass die Sumsemänner eben kein sechstes Beinchen haben. Und das möchte er aber zurückholen. Und wir wissen, das macht er mit Hilfe von Peterchen und seiner Schwester Anneliese und die reisen dann quasi in den Kosmos und dann letztlich auch zum Mond. Was interessant ist, der Mond tritt hier nicht als Personifizierung auf, sondern ist quasi nur Ort, also als Personifizierung der Nacht tritt eben die Nachtfee auf und noch viele weitere märchenhafte bzw. mythologische oder zumindest mythologisch anmutende Figuren.
Ich fühle mich jetzt gerade wieder so, als wäre ich so 6, 7 Jahre alt. Das ist gerade voll schön.
Ich finde es auch schön. Den Donnermann,
ja.
Die Windliese, die Wolkenfrau, der Regenfritz, der Sturmriese, der Hagelhans, also jemand Jenny. Aus deiner Familie ist auch dabei, Jenny. Den Eismax, den Wassermann, das Taumariechen tritt auf, das ist die Tochter der Nachtfee. Es treten aber auch Frau Holle, der Weihnachtsmann, der Osterhase, der Milchstraßenmann und der große Bär auf, auf dem reiten die ja dann zum Mond. Die Sonne tritt aber auch komischerweise auch auf, also das heißt, da ist die Analogie nicht durchgehalten, weil es aber nicht anders ging, weil der Mond nun mal als Ort angelegt werden musste und ihre Kinder der Sonne Morgenröte, Abendröte, Morgenstern und Abendstern.
Ja, das waren immer meine Lieblings, die Morgen und die Abendröte.
Ja, das dachte ich mir. Ich fand das Taumariechen immer so toll, weil die dann ja auch mit ihren Irrlichtern waren es, glaube ich, ne, dann auch anzeigt, wann die zurück müssen die Morgenröte wieder dann ruft, ne, ihr müsst zurück, dass die rechtzeitig zurückkehren. Ich fand das sehr, es ist ein sehr atmosphärisches Buch, finde ich. Und gerade für diese ja späte Kaiserzeit oder beziehungsweise im Ersten Weltkrieg dann ja herausgegeben als Buch, ist das schon ziemlich ungewöhnlich. Also gerade auch für die deutsche Literatur und deutsche Kinderliteratur. Ne? Da sind sicherlich auch ein paar Passagen, das habe ich jetzt nicht so ganz überprüft, muss ich gestehen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind aus heutiger Zeit, aber gerade so im Vergleich zu Struffelpeter oder so, ist ja wirklich was Fantasieanregendes und was auch immer noch gerne gelesen oder dann als Film geschaut oder als Hörspiel gehört wird.
Eine schöne Geschichte, ja.
Ja. Ja, und letztlich landen die dann nach einem Ritt über die Milchstraße auf dem großen Bären und so weiter mit der Mondkanone auf dem Mond und holen dann das sechste Beinchen von Herrn Sumsemann von der Birke nach einem Kampf mit dem Mondmann, der sich erst von Lebkuchen bestechen lässt, dann aber irgendwie doch nicht und kommen dann natürlich heil zurück. Und ich meine, das Päckchen des Weihnachtsmannes mit dem Lebkuchen bleibt dann auch da quasi als, wie heißt es bei den zertanzten Schuhen, als Wahrzeichen, dass diese Reise auch kein Traum war, sondern wirklich stattgefunden hat. Und das fand ich als Kind richtig, richtig toll.
Ja, mich auch. Also es hat mich auch richtig mitgenommen, dass da so viele fantasievolle Figuren auch auftreten und sowas. Fand ich toll. Wir waren da in der Grundschule mal in einem Theaterstück drin. Und weiß noch, die Morgen- und die Abendröte, ich kann mich an nichts mehr erinnern, noch an die Morgen- und die Abendröte, weil ich danach gesagt habe, Mama, ich möchte die Morgenröte und die Abendröte sein.
Und seht ihr das Kleid nicht genäht?
Nee, leider nicht, aber ach, die
Bärbel,
hatte eben auch
was
so
ein ist das denn? Das musst du bitte nachholen. Zum 40. Geburtstag.
Ja, genau.
Oh, das wäre aber süß.
Das wäre süß. Naja, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das Kleid aussieht. Ich glaube, das war... Ich weiß es nicht mehr. Aber die hatte halt die Schauspielerin hatte eine Maske auf und doppelseitig halt vorne Morgenröte und wenn sie sich umgedreht hat, war sie die Abendröte. Und das fand ich ganz toll.
Ja, Elena, es ist ja Motto-Party. Ja, du kommst da nicht mehr raus. Ja. Ich möchte dann, Herr Sumsemann sein.
Ja, dann mache ich mein 40. wird dann Motto-Party Peterchens Mondhorn.
Finde ich geil.
Das wäre schon
super.
Gut, oder?
Ja. Ja, also Bärbel, wir kommen dann mit mehreren Aufträgen auf dich zu.
Genau.
Ne? Ja, was meint ihr? Also was ist der Unterschied zum Mond im Volksmärchen oder zum Mond in dem Märchenstundenmärchen und jetzt bei Peterchens Mondfahrt? Was ist das Signifikante?
Also auf jeden Fall, dass es einfach ein Tor in eine viel fantasievollere Welt öffnet. Ne? Also Peterchens Mondfahrt verknüpft ja ganz viele märchenhafte Figuren und Elemente miteinander. Und das ist wirklich so dieses, der Weg zum Mond ist eine Reise durch unsere Fantasie, durch kindliche Fantasie, vielleicht auch durch erwachsene Fantasie. Und die Volksmärchen sind natürlich sehr viel simpler und erklärender, würde ich sagen.
Mhm. Und der Mond ist da ja quasi als Ort, zu dem man reisen kann.
Ein Teil des Märchenlands irgendwie,
genau,
wenn man so will. Ne?
Ja, genau. Und bei den Grimms ist es ja eher ein Gegenstand dann, wo erklärt wird, warum er am Himmel ist und wie es dazu kam.
Genau, und ich finde gerade bei Peterchens Mondfahrt, dieses Fantasievolle zeigt eben, ja, wir können uns eben nicht alles erklären, was da draußen ist. Und das gilt ja für heutige Zeiten noch genauso. Wir wissen ja noch ein Bruchteil dessen, was da tatsächlich ist. Und beim Volksmärchen ist es so ein bisschen klarer irgendwie. Alles zumindest dann die Schlussfolgerung des Ganzen, oder?
Ja, die Projektion, die funktioniert dann doch ganz gut und ist auch recht eindeutig. Ne? Und
genau,
das ist halt so und das, ja, weil ich das sage.
Genau.
Ne? Woher wir das wissen, keine Ahnung.
Ja.
Aber es wurde schon immer so gesagt, das ist von den Vorfahren ererbt. Wer sind wir daran zu zweifeln? Ne?
Genau, und jetzt speziell Peterchens Mondfahrt behält halt so dieses ein bisschen geheimnisvolle, fantasievolle, mystische bei und zeigt eben nochmal ganz schön, dass der Mond, was Jenny ja vorhin rausgestellt, was du auch nochmal aufgegriffen hattest, der Mond beflügelt den Menschen. Er wird zu einer Projektionsfläche von uns Menschen.
So ein Sehnsuchtsort
quasi. Genau, schon, ne? Und das finde ich ist bei Peterchens Mondfahrt vollgegeben.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist vielleicht auch ein bisschen Weltflucht, was da drin
steckt.
Ja, ich
glaube schon.
Die Volksmärchen haben vielleicht immer so ein bisschen noch diesen Anknüpfungspunkt zum Irdischen, zum Realistischen, in Anführungszeichen, bitte verstehen. Und Peterchens Mondfahrt nimmt uns halt so komplett mal mit aus dieser Welt hinaus.
So ein bisschen entrückt schon, ja, finde ich auch. Ne?
Ja.
Also der Mond wirklich auch als Traumgebilde irgendwie, ne? So als Wolkenschloss fast schon, ja.
Aber ich fand bei Peterchens Mondfahrt auch immer so die Rücksicht auf andere, die Rücksicht auf Tiere. Ne? Weil ich meine, der Sumsemann ist ja halt nur so ein Käfer, sag ich mal. Und dass man dem aber auch hilft, dass man Rücksicht, also das war immer so mein Ding von Peterchens Mondfahrt, dass ich immer so dachte, ich darf den Tieren nicht wehtun, weil sonst komme ich nicht auf den Mond oder kann solche Sachen nicht erleben, weil, ne.
Und gerade für die Entstehungszeiten, also wie gesagt, Erster Weltkrieg, ne, da musstest du halt voll funktionsfähig sein und alle Beine beisammen haben, weil sonst hättest du nicht für Vaterland und den Kaiser kämpfen können und wärst unwert nach damaliger Vorstellung gewesen. Von daher muss man das besonders hervorheben,
absolut,
dass da ja einem Tier erstens so geholfen wird, dass man für ein Tier zum Mond reist und einem behinderten Tier, also bitte nicht falsch verstehen, aus damaliger Sicht halt ein behinderten Tier dann auch noch
geholfen wird. Ja, und dann auch noch so ein Insekt, ne, das eigentlich ja gar keine Bedeutung hat.
Was eigentlich zertreten wird, ne, genau. Ja. Nicht irgendwie der strahlende Adler oder Löwe oder was weiß ich, sondern so ein ganz kleines, unscheinbares Tierchen. Und wie süß ist bitte einfach der Name Sumsemann?
Ja.
Ich hätte auch gerne einen Herrn Sumsemann geheiratet. Ja. Hat fast geklappt. Das Mann ist drin, der Rest stimmt nicht.
Ja, ich glaube, das Buch ist ziemlich lang, sonst würden wir das natürlich irgendwie auch irgendwann mal hier in unserer Märchenstunde einlesen.
Ich habe schon vorgeschlagen, das als Fünfteiler zu machen.
Wie die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, genau, ne?
Ja, na, vielleicht haben wir irgendwann mal die Möglichkeit, solchen Projekten auch nachzugehen, weil das wäre schon so ein Herzenswunsch irgendwie.
Wenn wir Vollprofis sind und unser erstes Hörbuch herausbringen, dann ist Peterchens Mondfall versprochen.
Ja. Dafür bitte aber liken und bewerten und auf Instagram folgen, damit das irgendwann mal wahr wird und die Elena einfach irgendwann mal die Morgen- und die Abendröte mit Peterchens Mondfall sagt.
Da musst du bitte auf Instagram noch einen PayPal-Link hinterlegen. Also spenden, ne?
Ja, aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, findet ihr diese Unterscheidung zwischen Kunst- und Volksmärchen vergleichbar bezogen auf den Mond, wie wir es letzte Mal mit der Sonne hatten?
Also ich glaube, das Bild des Mondes im Volksmärchen alleine ist doch schon facettenreicher, ja, ne? Was aber dann auch mit den verschiedenen Facetten des Mondes, also durch die Mondphasen eben, glaube ich, erklärbar halt, ne? Ist. Ne? Ja. Von daher finde ich das nicht verwunderlich.
Mhm. Ja. Finde ich auch. Ich meine, man merkt natürlich, dass Peterchens Mondfahrt ein Kunstmärchen ist, weil du natürlich das super tiefgehend hast. Du hast super viele Figuren, die da vorgestellt werden.
Aber war beim Sonnenelfchen ja auch ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Als Kunstmärchen. Ja, genau.
Das kann man, vom Umfang, finde ich, auch so vergleichen. Ja. Auf jeden Fall.
Aber ich finde, also ich bin da auch bei dir, Christian, Mond und Sonne im Märchen generell, egal ob jetzt Kunst oder Volksmärchen, ist in der Darstellung was anderes. Der Mond ist interessanter. Also für mich ist der Mond interessanter. Die Sonne ist irgendwie so übermächtig, so unerreichbar. Ja. Die steht auf so einem Thron.
Dieses Göttliche, aber dieses strahlende Göttliche.
Genau.
Ne? Das wollte ich gerade noch sagen, habe ich vergessen. Es gibt in der griechischen Mythologie ja auch die Vorstellung, dass es umstritten, weil die Quellenlage irgendwie schwierig ist, aber das wird so jetzt auch gerade im Neuheidentum, so Wicca-Kult und so weiter, auch immer wieder aufrechterhalten. Diese Hekate, diese dreifache Mondgöttin in dreifacher Gestalt, also als Jungfrau, Mutter und alte Frau, die dann, lass mich überlegen, zunehmenden Mond, Vollmond und abnehmenden Mond verkörpert. Da gibt es ja auch diese Darstellung in der Mitte der Mondkreis und links dann die zunehmende Mondsichel und rechts daran die abnehmende Mondsicheln.
Ja.
Auch da, also allein diese Vielfalt und Vielfältigkeit der Anzahl und auch der Darstellung von Mondgottheiten, das ist, glaube ich, noch krasser als bei den Sonnengottheiten.
Aber um noch mal kurz auf Sonnenelfchen zurückzukommen, ich finde, dadurch, dass ja nur ein Stückchen von der Sonne auf die Erde gebracht wird als Sonnenelfchen, ist es ja schon irgendwie so, dass so ein kleines, süßes Wesen als Vertretung für die Sonne kommt. Mhm. Ich finde, das hat schon sehr Parallelen zum Peterchens Mondfahrt, weil der Herr Sumsemann ist ja auch irgendwie sowas Kindliches, irgendwas Niedliches.
Aber nur, dass es eben ein Teil der Sonne ist, macht das dann auch greifbar irgendwie
das
und
ist das,
ja, dass man eine emotionale Bindung dazu aufbauen kann, weil das eben ein Bruchteil eines Bruchteils dieser Strahlkraft auch nur besitzt. Mhm. Und wenn die Sonne da in den Garten gekommen wäre, wäre alles verbrannt und die Blumen wären halt, na, dann wäre die Mauer zwar geschmolzen, aber alles andere auch.
Klar, und du machst dann auch die Reise mit diesem kleinen Wesen dann mit und hast irgendwie dadurch eine Identifikationsfigur auf jeden Fall. Und die Sonne wäre jetzt auch kein Platz, zu dem man reisen könnte.
Ja, ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt. Die Sonne ist eben auf der einen Seite, die ist essentiell für unser Leben, aber auf einer Seite kann sie uns ja deswegen auch vernichten, weil wenn du ihr zu nahe kommst, es ist zu heiß. Wenn zu viel Sonne da ist, ist es auch wieder schlecht.
Wie in der Mythologie eben Phaeton, der zu nah an die Erde mit dem Sonnenwagen gekommen ist, hätte alles verbrannt. Aber in der Antike wurde ja nachgesagt auch den Zauberinnen, dass sie den Mond herunterziehen können, damit die Magie des Mondes halt stärker wirkt.
Ja.
Also da ist es was wirklich Positives. Ja. Wenn man zumindest zaubern will, ne?
Ja.
Aber bei der Sonne wäre es halt was Negatives, weil zu viel Nähe halt alles verbrennen würde.
Genau, und das wussten die Menschen halt immer schon. Und deswegen ist bei aller Abhängigkeit immer, glaube ich, diese Distanz zur Sonne da. Und zum Mond, wie Christian auch sagte, dieses emotionalere Verhältnis. Und ich finde, das spiegelt sich in den Märchen schon auch wieder.
Die Sonne halt dieses Heilige, ne? Deswegen ist es auch Bild von Göttlichkeit. Das ist ja definiert, es gibt eine Definition des Heiligen, das ist Faszinosum und Tremendum. Also etwas Anziehendes gleichzeitig und etwas, was dich erzittern lässt. Mhm. Ne? Also wie Gottesfurcht dann zum Beispiel.
Ja,
ne?
ja.
Das schwingt da immer mit, also es ist ambivalent.
Und beim Mond ist es eben
die Sanftheit. Aber das dann ist Sanftheit und Düsternis. Das ist natürlich auch ambivalent.
Ja,
ne?
Natürlich.
Aber weil wir Düsternis mögen, ist es schön für uns. Ja. Aber für Leute, die es nicht mögen, ist es vielleicht gruselig nicht. Oder unheimlich.
Das
ne?
stimmt. Aber es ist trotz allem näher. Es ist greifbar.
Ja, es ist beides irgendwie auch abgeschwächter, ohne dass es den Mond dadurch weniger faszinierend macht.
Finde ich auch. Ja, und wenn wir dann noch uns überlegen, Zusammenspiel von Mond und Sonne. Im Märchen haben wir das, weil eigentlich ist es ja, das ist glaube ich ja heute, vor allem auch bei Jennys Ausführungen nochmal deutlich geworden, der Mond ist ja eigentlich nur da, weil er das Licht der Sonne reflektiert. Haben wir das im Märchen so abgebildet?
Das, weil was eigentlich, ich auch gesagt hatte, was kulturell immer sehr viel diese
genau,
Verbindung,
weil eigentlich
dass die
sind
als Paar auftreten ja. ne, oder als Schwester,
genau.
also als Zwillinge und oder als die Sonne, als nee, der Mond als Kind von der Sonne oder sowas.
Wir haben ja jetzt wirklich nur Sonne und Mond sehr isoliert voneinander gehabt.
Also ich finde das ganz spannend. Es gibt ja auch diese Vorstellung, wo Sonne und Mond eben Paar sind und dass die einander quasi immer verfolgen, aber nie zusammen sein können. Ne? Also natürlich kann der Mond auch mal tagsüber am Himmel stehen, aber sind immer so weit auseinander.
Ja.
Außer jetzt bei einer Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis. Ne? Dann sind die quasi übereinander, wenn man so will. Dass sie, also schön auch, dass da auch was Emotionales irgendwie hineingelegt wurde. Weil Sonne und Mond halt einfach wichtig auch für uns sind, ne? Auf verschiedenen Ebenen natürlich. Mhm. Aber finde ich schon interessant, dass das so dann personifiziert wurde alleine, weil ich bei so einem Klumpen, sag ich jetzt mal, das sind ja beides Klumpen von Materie, wenn man es ganz runterbricht, dass man dazu auch so eine Emotionalität aufbauen kann, dass man darin schon was Menschliches oder was Lebendes oder was Göttliches oder wie auch immer sieht, ne?
Ja, und durch den Einfluss, den Sonne und Mond auf unser Leben haben, siehst du auch, wie unfassbar komplex das ist, wie alles miteinander zusammenhängt, wie wir ein Teil etwas Größerem sind, so abgedroschen, das jetzt auch klingt. Aber wenn du dich damit ja mal ein bisschen beschäftigst, wird dir das ja bewusst, und wie perfekt diese Zahnrädchen aneinander greifen. Aber ich glaube, im Märchen wird diese Dualität von Mond und Sonne nicht so dargestellt, oder? Weißt du da mehr
zu? Um auf die sieben Raben nochmal zurückzukommen, da sind ja Sonne und Mond beide nicht hilfreich. Ja. Ne? Und der Mond, rieche Menschenfleisch. Ne? Also obwohl ja eigentlich die Sonne, wenn sie weiblich ist, auch immer hilfreich ist. Ne? Aber in dem Fall tatsächlich nicht, sondern da helfen ja die Sterne erst. Ne? Beim singenden, springenden Löwenäckerchen, da sind ja Sonne, Mond und die Winde. Und da helfen alle drei. Aber sowohl Sonne als auch Mond sind ja helfende Hände. Und in dem Hörspiel von dem Landestheater Detmold ist es auch ganz toll, also wirklich herzerwärmend gelöst, wie dann die Sonne dann da sagt, und mein Kind, hast du nicht vergessen, ich habe dir etwas gegeben, und erinnert sie dann ganz liebevoll und wärmend daran. Der Mond aber genauso, wie der mit ihr sprechen auch, und das wurde ein bisschen erweitert im Vergleich zum Urtext. Aber das finde ich richtig toll, dass das quasi so was Elterliches auch hat. Ne?
Aber es ist immer getrennt. Ne? Also ich gehe erst zur Sonne oder zum Mond und dann zum anderen. Ist es nie, oder nie, weiß ich jetzt nicht, aber es ist eher nicht so wie in der Mythologie oder so, wie wir das oft haben, dass wir dann ja Bruder und Schwester, Mann und Frau oder so, dass die da zusammen irgendwie erreichbar sind, oder?
Naja, die sind dann verwandtschaftlich oder ehelich verbunden, aber trotzdem räumlich ja getrennt, ne? Weil ich glaube, das spiegelt sich dann schon auch in den Märchen wieder, weil eben Sonne und Mond normalerweise auch nicht beieinander sind oder beieinander sein. Also als ob es aussehen würde, als ob sie beieinander wären, so.
Ja, ich finde, das können wir doch als Fazit erstmal so stehen lassen. Dann ist ja jetzt die große Frage, wie passen da die Sterne noch mit rein?
Ich bin auch sehr gespannt, weil da bin ich auch noch, habe ich noch ziemlich im Dunkeln, um die Metapher nochmal aufzugreifen.
Ja, ne? Dann gucken wir mal. Dann werden wir in der nächsten Folge zu den Sternen reisen.
Und es wird glitzerhaft, ne?
Ja.
Und wenn wir bis dahin uns nicht im Dunkeln verlaufen oder unsere Köpfe zusammengestoßen haben, dann
hören wir uns in der nächsten Folge.